Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
So faszinierend, wie wir zu jedem Scheiß irgendeinen Podcast machen. Und es finden sich trotzdem auf jeden Fall auch immer wieder Leute, die Bock haben, da reinzuhören.
Mal mehr, mal weniger.
Klar, aber ey, scheinbar immer so eine Handvoll tatsächlich. Mhm. Und vielleicht sogar genau mit diesem Intro herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch, wo wir auch über Dinge reden, die vielleicht eigentlich gar nicht so viele Leute interessieren, aber uns total erfüllen und großartig sind. Und das Allerschönste ist, wir haben heute zwei ganz wundervolle Gäste. Oh. Leider ist David nicht mit dabei. Der ist heute krank, deswegen gute Besserung, liebe Grüße. Aber wir haben einen fabelhaften Ersatz gefunden vom Favorite Worst Cast. Haben wir Jan und Erik am Start. Herzlich willkommen, so schön, dass ihr da seid, Jungs.
Danke für die Einladung.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Leo ist natürlich auch da.
Yes. Ich finde, dass du Ersatz gesagt hast, das würde ja so sagen, dass wir sie sonst nicht eingeladen hätten. Das wäre ja auch Quatsch. Wir hätten euch auch eingeladen, wenn David fit wäre.
Genau, der Plan stand schon länger, mit euch beiden mal in dieser schönen Runde hier zusammenzukommen. Und ich glaube, ich würde total gerne, um den wenigen Leuten, die vielleicht im Rap-Podcast-Kosmos sind und die euch aber noch nicht kennen, einmal ganz kurz diesen richtig schönen Informationstext vorlesen, der auch bei Spotify steht.
Oh ja. Ganz ehrlich. Oh Gott, wie unangenehm wird es euch? Weil ich denke, den wir 10. da stehen haben, ich glaube, das ist das Schlimmste.
Ja. Ist das noch der von A, wie Alexander Markus bis?
Ja.
Ah, ja, den wollten wir auch mal ändern. Let's go. Danke für die Erinnerung.
Vielleicht ist das jetzt der Anlass. Im Favorite Worst Cast besprechen Jan und Erik die spannendsten Veröffentlichungen, die der Musikkosmos zu bieten hat. Von A wie Alexander Markus bis Z wie zugezogen maskulin wird alles zum Thema gemacht, was auch nur im Entferntesten über Rhythmik und oder Melodie verfügt. Ein Podcast für alle, die sich in Zeiten immer kürzerer Aufmerksamkeitsspannen noch Zeit für Musik nehmen. Ein Podcast für dich. Oh.
Das Ende ist eigentlich ganz geil. Der Anfang nicht so.
Eine kleine Träne kullert mein Gesicht hinunter, wenn ich das höre. Schön.
Und über 100 Leute sagen, 5 Sterne, das ist das, was wir gerne hören wollen. Jungs, ihr macht das jetzt schon recht lange. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die erste Folge ist am 5. Dezember 2018 online gegangen. Ihr habt bald 5 Jahre Geburtstag, den ihr feiern könnt.
Bestimmt.
Damn. Alter, wie geht's euch damit, wenn ich euch das jetzt nochmal hier so euren eigenen Podcast quasi präsentiere?
Und habt ihr damit gerechnet, dass Tom hier nochmal so als Chronist auftritt?
Nein, aber ich find's wunderschön. Ich find's wunderschön. Ich weiß nicht, Jan, haben wir das Jubiläum so vorkalkuliert? Nicht so richtig, ne? Gut, dass du uns auch daran erinnert hast.
Ich habe vorher nochmal nachgeschaut, bevor wir jetzt hier eingeladen worden sind, weil ich mir schon dachte, vielleicht müssen wir was zu unserer Zeitspanne erzählen, aber jetzt hast du das ja zum Glück schon weggenommen. Ich finde das irgendwie krass, weil am Anfang waren wir noch auf YouTube und Soundcloud, weil wir nicht genau wussten, wie das mit Spotify und so funktioniert. Mhm. Ja, hätte man wahrscheinlich damals auch vom Format her nicht gedacht, dass das dann zu dem wird, was es heute ist, weil damals war das ja noch so zusammengewürfelt, mehrere Alben besprochen, irgendwie so Gossip-News und so Zeugs. Mhm. Also war noch ein anderes Format, aber ja, das ist also so lang ist es schon krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Es erfüllt mich auf jeden Fall mit sehr viel Wärme, das so zu hören, weil wir uns jetzt auch schon so lange kennen, darüber ja auch mehr oder weniger, und das eine sehr schöne Freundschaft geworden ist.
Ja, und das fing komisch an im Endeffekt. Also auch das, ich weiß nicht, habt ihr das Layout gesehen, also wie das damals aussah, dieses rote Design, das haben wir noch selber gemacht damals, das war nicht so schön.
Du kannst es auch ruhig sagen, ich habe das gemacht, ich habe das in einer gecrackten Illustrator-Version zusammengebastelt und dachte so, ach, mit irgendwelchen Effekten, irgendwas deaktiviert, das sieht doch ganz nett aus, ist auch scheißegal. Und dann irgendwann wurden wir vom lieben Lars, Shoutout Lars, der heute unsere nicen Grafiken macht oder unser nices T-Shirt, was wir gemacht haben, designt hat, angeschrieben, und der meinte so, ey, nicer Podcast, höre ich gern zu, find's mega funny, aber ist das Absicht, dass euer Podcast so scheiße aussieht? Und das war so ehrlich. Und ich konnte ihm auch nicht widersprechen. Ich war so, ja, du hast komplett recht. Und dann hat er sich bereit erklärt, da gern mit uns was dran ändern zu wollen. Und so hat sich das alles entwickelt. Das ist sehr schön.
Krass. Ich würde tatsächlich fragen, so, wenn wir jetzt irgendwie so ganz am Anfang sind, ich habe jetzt nicht so chronistisch aufgeführt und recherchiert nochmal wie Torben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch entdeckt habe, aber ich höre euch auch jetzt schon auch immer mal wieder länger. Es kommt dann immer auf die Sachen an, die ihr besprecht, wie es wahrscheinlich bei vielen Leuten ist, die bei euch zuhören. Aber ich hatte halt tatsächlich immer irgendwie auch gedacht, dass es mehr oder weniger so ist, wie es bei uns ist, dass wir uns halt irgendwie davor schon irgendwie kannten und irgendwie sich daraus, hey, lass mal einen Podcast machen. Und ich bin jetzt tatsächlich auch überrascht, dass ihr jetzt irgendwie gar nicht auch im selben Ort wohnt und irgendwie scheinbar irgendwie eine andere Geschichte habt, wie ihr zustande gekommen ist. Deswegen würde ich da gerne mal wissen, wie seid ihr denn dann zusammengekommen? Ach.
Wer macht den Anfang?
Schatz, möchtest du?
Ja, komm, ich fange an und dann gebe ich über. Also, es war wie folgt. Wir hatten beide Twitter und beide YouTube und wir haben beide sehr viel Mauli gehört und alles, was so in diesem Mauli-Umfeld stattgefunden hat. Dann habe ich irgendwie mal mit meinem Account was kommentiert und da gab es, glaube ich, eine EP, die nur auf der Tour verkauft worden ist und ich war halt nicht auf der Tour. Und ja, dann hat Erik quasi auf Basis meines YouTube-Accounts meinen Twitter-Account gefunden, mich da angeschrieben und mir natürlich völlig legal einen Link zu dieser EP geschickt. Mhm. Und ab dem Moment hatten wir halt Kontakt und irgendwie brauchte ich noch jemanden zum Reden über genau diese Musik. Mhm. Und dann fing das so wirklich mit so vorsichtigen Nachrichten an, dass wir uns so gegenseitig geschrieben haben, ja, wie findest du eigentlich das und das? Wie findest du die EP? Weil das auch, also ich finde es, zumindest in meinem Freundeskreis war das so, dass jetzt nicht viele so wirklich tief in dieser Bubble drin waren. Und ich dann eher so der Exot war, der meinte, ja, aber habt ihr schon diese Mauli-EP gehört? Mhm. Oder den einen Song, den es nur auf Soundcloud gibt und so. Und da war es mal ganz schön, jemanden zu haben, wo man sich ein bisschen austauschen konnte, was das so besonders macht und so halt so ein bisschen auch reflektieren, was man da so dran mag. Und irgendwie gab es dann bei mir so eine Phase im Leben, weil wir hatten das dann wirklich eine recht lange Zeit hin und her geschickt und alles Mögliche auch dann über irgendwie internationale Releases und so. Und irgendwann gab es dann bei mir so den Punkt, wo ich dachte, boah, ich hätte echt Bock, einen Podcast zu starten. Ich weiß nur nicht, mit wem. Und es sollte am besten irgendwie über Musik sein, aber naja, mal gucken, wer sich so, was sich so ergibt. Und dann habe ich wirklich so ins Blaue hinein dich gefragt, ob wir mal skypen wollen. Auch, ich glaube auch direkt schon mit der Frage so, ja, Podcast wäre schon eine Option, wäre ganz gut eigentlich. Ja, und dann kannst du ja jetzt übernehmen. Dann haben wir geskypt und es hat sich entwickelt.
Ja, es war bei mir auch ganz ähnlich, weil also ich komme halt absolut auch vom Dorf und das ist jetzt, soll jetzt nicht so klischee-mäßig sein, aber ich hatte echt auch relativ wenige, mit denen ich so musikalisch so auf einer Wellenlänge war. Und dann war das halt so eine süße digitale Brieffreundschaft, halt so über wirklich anderthalb Jahre oder so. Also ich auch nicht mal so ein kurzer Zeitraum. Und dann haben wir geskypt und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann haben wir das mal aufgenommen und dann über einen längeren Zeitraum überlegt, machen wir das, wie veröffentlichen wir das? Und sind dann halt über Umwege von YouTube und Soundcloud exclusive wir laden es jetzt richtig auf allen Plattformen hoch. Und dann hat sich das alles so nach und nach gefügt. Und dann haben wir uns ich weiß nicht mehr nach wie vielen Jahren Online-Bekanntschaft das erste Mal gesehen in Freiburg, weil wir beide Fernbeziehungen nach Freiburg geführt haben, zufälligerweise, und haben uns dann da das erste Mal in Real Life gesehen. Und zwar direkt so, ich war so auch ein bisschen aufgeregt natürlich, so Blind Date-mäßig, aber wir kannten uns halt total lang und zwar wirklich direkt, also wenn du es anders gesehen hast, kannst du mir gerne widersprechen, aber es war direkt so, wie man trifft so einen alten Kumpel halt wieder und redet halt nur halt in echt. Und finde ich einfach eine ganz schöne Online-Love-Story.
Ja, total. Wir sind dann ja irgendwie so stundenlang durch die Stadt gelaufen. Das war ja dann auch während Corona oder so Anfangszeit von Corona. Also man konnte auch nirgendwo so richtig rein und es war eigentlich auch sehr eisig. Wir sind irgendwie so 4-5 Stunden durch die Stadt, dann noch zu so einem mystischen See,
der
so
benebelt war. Ja.
Also das waren schon sehr viele Vertrauensbeweise direkt zu Beginn unseres ersten Treffens. Und ja, dann waren wir auch zusammen irgendwann in Berlin, ist auch schon dann aber auch wieder eine Zeitspanne dahinter gewesen. Also das hat sich alles sehr langsam entwickelt, finde ich, aber dadurch vielleicht auch ganz angenehm, dass man so ja gewisse Steps dann noch hat und dann sich denkt, oh krass, ja okay, jetzt haben wir auch mal 2 Tage zusammen in so einem kleinen Gammelhotel in Berlin verbracht. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass das funktioniert. Ja. Also das ist darüber dann ganz gut zusammengewachsen.
Ja, und dieses Jahr haben wir uns halt regelmäßig einfach in echt gesehen, dadurch, dass wir zusammen auf Festivals waren, so für den Podcast und so Sachen zusammen erlebt haben, Konzerte zusammen gesehen haben und Festivals. Und das war ein ganz tolles Jahr auch bis hierhin. schon mal so ein kleiner Jahresrückblick schon mal angefangen,
ja,
einfach.
Stimmt, ja.
Wir lieben die Jahresrückblick.
Ja, richtig sweet, ey. Wie euch dann so ein Podcast-Projekt und die Musik halt einfach so zusammengeführt hat. Ich will auch noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Am Anfang waren es ja wirklich sehr viel, ne, ganz konzentrierte Alben-Reviews, die richtig ins Detail gegangen oder die richtig ins Detail gehen, macht ihr ja immer noch. Und ich finde, das ist auch so voll der Kontrast zu dem, wie wir irgendwie unseren Podcast aufziehen, weil wir halt, keine Ahnung, ohne großen Plan, nicht so viel Vorbereitung, einfach so ein bisschen ins Blaue reinschießen. Und das liebe ich dann tatsächlich immer sehr, wenn ich bei euch reinhöre und da teilweise auf feinste Details und sowas mit eingegangen wird. Gleichzeitig habt ihr aber auch teilweise mal über Dokus geredet, über die Sachen von Travis Scott, über die Sachen von Kanye und so, was es da gab, Jahresrückblicke gemacht, ihr hattet jetzt ein paar Interviews, wo ihr Gäste hattet und so, und wie du ja eben gerade auch schon gesagt hast, Festival-Recaps, was jetzt auch so seit letztem Jahr irgendwie mit dazugekommen ist. Wie hat sich das so ergeben? Seid ihr da auch von den Festivals richtig beauftragt worden, diese Recaps zu machen, oder war das einfach euer persönliches Anliegen, ey, wir haben Bock und sowieso jetzt, wo wir uns jetzt persönlich kennen und wissen, das funktioniert, sowas Schönes zusammen zu erleben?
Also ich glaube, das ist auch alles relativ organisch gewachsen. Also ich finde, so die ersten Interviews, da kam, glaube ich, beim allerersten kam quasi eine Anfrage und dann war für uns das erstmal eine Sache, oh, wir können das überhaupt machen. Ja. Es gibt Menschen, die das relevant genug finden, mit uns zu reden. Ja. Und danach haben wir dann Leute angefragt, wo wir dachten, das würde Sinn ergeben. Und es hat dann überraschenderweise funktioniert. Genauso wie bei den Jahresrückblicken, wo wir, also wir machen erst die Listen und versuchen dann, basierend auf unseren Listen, irgendwie an Sachen zu kommen, die Leute dann gewinnen können. Da sind wir auch eigentlich jedes Jahr wieder überrascht, dass das wirklich funktioniert und uns Labels zurückschreiben. Und bei den Festivals, das war, glaube ich, so, also ich habe nicht wirklich dran geglaubt, dass uns jemand akkreditiert, bis die erste Anmeldung dann so kam. Und dann war das aber okay, jetzt versuchen wir so wirklich überall. Und dann waren wir jetzt halt beim Hurricane oder so, was, ja, also für mich ist das eine große Sache, ja, weil ich da auch vorher jahrelang immer halt war, als normal zahlender Mensch. Und jetzt kann man darüber berichten, kommt dann auch in Areas rein, wo man sonst nicht hin kann und so. Das ist schon geil, aber das ist halt auch echt alles so peu à peu gewachsen. Also wir hatten da jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Plan. Uns ist, glaube ich, schon wichtig, dass das Grundformat schon noch steht. Also ist jetzt nicht geplant, dass wir aufhören mit Album-Reviews, die so nerdy Track-by-Track durchballern. Aber so ein bisschen breiter aufstellen kann, glaube ich, auch nicht schaden. Und es hat ja irgendwie trotzdem noch alles so eine Verbindung. Ja. Das ist uns schon, glaube ich, wichtig.
Und ich will das gerne auch noch vice versa zurückgeben, dass ich, wenn ich bei euch reinhöre, es total entspannt finde und so denk so, ey, das ist einfach, also der Stammtischname trifft doch einfach total zu. Ja, und wenn ich schon wieder einfach so denke, was ich mir jetzt für unsere Haiti-Review, die wir gestern aufgenommen haben, für den Kopf gemacht habe und wir ja zum Teil auch sehr, sehr kritisch drüber geredet haben und es gar nicht so viel rauszufinden gibt, wie bei anderen Alben zum Teil da war, dann finde ich es auch einfach einen angenehmen Kontrast, genauso euch zuzuhören. Also finde ich sehr gut.
Ich glaube, wir hatten auch eine einzige Folge nur, wo wir wirklich, also wir waren zwar auch sehr gut vorbereitet, aber da habe ich dann während der Folge gemerkt, okay, es ist unmöglich, da jetzt genauer einzusteigen. Das war bei dem Lil Uzi Vert Album.
Oh ja.
Wo ja wirklich in meinem, ich habe so diese Titel dann nochmal gelesen und dachte, okay, das ist echt alles irgendwie eine Suppe an Musik, keine Ahnung. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, das Format taugt nicht zu jedem Album. Ja. Das ist, glaube ich, bei uns dann so die größte Schwierigkeit, dass man sich dann schon überlegen muss, okay, steige ich da jetzt wirklich eine Woche ein und höre mir das jeden Tag an oder lasse ich es halt auch einfach sein? Ja. Also ich glaube, ihr werdet uns auch ganz schnell überholen mit Folgen. Ja. Also es dauert einfach immer ein bisschen bei uns.
Und bei dem Uzi Vert Album war zumindest auch dieser nervige I Want It That Way Remix drauf, wo man dann immerhin, das war schon so ein Anker in meinem Kopf, dass ich dachte, den Song kenne ich, weil das habe ich mir gemerkt, dass es so ein nerviger Backstreet Boys, ist das Backstreet Boys Remix war. Und das waren so die Anker, die ich da hatte. Aber ansonsten würde ich dir sehr, sehr zustimmen. Das waren auch ewig viele Songs, ja.
Ja, wir haben ja auch noch so ein bisschen was gemeinsam tatsächlich, weil vor 2 Jahren, also ihr habt ja gesagt, ihr habt auch jetzt viele verschiedene Formate für euren Podcast irgendwie entwickelt oder Sachen, über die ihr spricht. Und ihr wart, glaube ich, auch dieses Jahr vor einer Herausforderung gestellt, wie wir es vor 1,5 Jahren waren, weil ihr wurdet auch zu einem Festival live eingeladen, durftet einen Live-Podcast machen. Und wenn ich mir dann eure Geschichte jetzt irgendwie auch so anhöre, dass ihr euch davor jetzt auch nicht so oft gesehen habt. Ich meine, bei Tom, mir und David, wir saßen halt auch schon mal ab und an im Raum, haben Folgen auch schon zusammen gemacht. Und als wir dann auf dem Splash auftreten durften, waren wir auch so, yo, wir reden normalerweise einfach so ein bisschen über Musik und die Idee ist ja schon so, naja, die Leute haben das halt auch irgendwie gehört, haben das vorher bei unserer Playlist wahrgenommen.
Ja.
Was machen wir denn jetzt? Und ich bin mir sicher, dass ihr euch da auch ganz viele Fragen gestellt habt. Okay, wie transformieren wir unseren Podcast auf so ein Festival? Und natürlich, richtige Hip-Hop-Frage, wie kam eigentlich der Kontakt zustande?
Wie groß war der Kopfweg vorher?
Also das Kontakt zustande bringen kann ich, glaube ich, besser erklären. Also ich habe einfach hier in Hannover wirklich im letzten Jahr sehr, sehr liebe Leute kennengelernt. Unter anderem den lieben Aaron, sehr guter Kumpel von mir mittlerweile. Und der hat so ein bisschen Connections zu den Leuten, die für das Festival arbeiten, weil das auch hier in Hannover, das Kiezkulturfestival, da waren wir, so ein lokales Ding ist, wo quasi so in den coolsten Stadtteilen so in ganz vielen Clubs und Kneipen so kleine Musikgigs sind und halt auch Live-Podcasts und auch andere Freunde von mir da schon mit ihrem Podcast aufgetreten sind. Und deswegen hat er gesagt, ey, ich frag den einfach mal, der das bookt, den Chris, ob ihr das machen wollt. Vielleicht macht doch einfach nur ein Interview mit ihm vorher, so über das Festival und wie das so läuft. Und dann war ich so, ja, klar. Ich habe mir einfach angewöhnt, einfach ja zu sagen. Und im Hinterkopf war natürlich, scheiße, wie machen wir das? Was ist, wenn das wirklich auf uns zukommt? Scheiße, scheiße, scheiße. Und dann hat er einfach zurückgeschrieben, ja, okay, ihr läuft. Ihr hier, Samstag, 16 Uhr, der Slot, den auch Kumpels von uns letztes Jahr hatten quasi. Und dann war ich so, okay, jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Und so kam das quasi. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen überlegt, wir können jetzt keine Live-Album-Review machen. Wir gehen jetzt nicht die 23 Drake-Songs durch. Das ist so das Beispiel, was da auch gerade rauskam, als das Festivalwochenende anstand. Und das würde absolut gar keinen Sinn machen, da so vor 30, 40 Leuten ein Album zu reviewen, was so 10 gehört haben und 5 so viel, dass man vielleicht was damit anfangen kann, wenn wir da übelst in die Details reingehen. Und deswegen haben wir relativ schnell den Ansatz gehabt, wir denken uns einfach ein Festival-Line-Up aus, was unser Traum-Festival-Line-Up wäre. Bisschen zugeschnitten auch für das Festival vor Ort. Und dann haben wir das ein bisschen durchgezogen. Das hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Auch so ein bisschen mit Publikum-Interaktion. Welche Acts würdet ihr hier nächstes Jahr sehen? Mhm. Jetzt halt die Frage, wenn wir auf noch ein Festival spielen sollten, einfach nochmal machen, auf das Festival bezogen, eigentlich gerne, aber das war so die Idee dahinter und der Weg dahin.
Okay, also das war wirklich das Traum-Festival-Line-Up für das Kiezkultur-Festival in
Hannover. Du, das ist eine ganz schöne Story.
Also okay. Es gab, das war jetzt sehr schön zusammengefasst und das waren alle positiven Seiten dieser Zeit, aber ich kann mich noch gut dran erinnern, also ich war vorher noch nie bei Erik in Hannover und das war dann ganz, ganz spannende Zeit, weil alle seine Freunde so kennengelernt, was ja dann auch irgendwie so ein Big Move ist, wenn man von einem Freund die Freunde kennenlernt, auf einem Festival, wo man noch nie war, wo man dann weiß, okay, am letzten Tag bei diesem Festival muss ich selber auf einer Bühne stehen und reden.
Ja,
war heavy, aber hat Bock gemacht. Nur die Hinfahrt, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe meiner Freundin quasi geschickt, was ich habe, und er hat es auch meiner Freundin geschickt und sie sollte so kontrollieren, okay, dass nicht so viele Überschneidungen da sind. Es gab nur eine Überschneidung, da waren, okay, gut, weil wir wollten gegenseitig nicht wissen, wer hat was, damit wir dann diesen Überraschungsmoment noch auf der Bühne haben. Nice. Also wusste ich, okay, es gibt eine Überschneidung. Da war ich erstmal überrascht, weil ich dachte, okay, wir sind jetzt musikalisch nicht so weit voneinander entfernt. Und dann kam wirklich an diesem Tag, wo ich dann nach Hannover gefahren bin, kam so dieses, ja, also Eriks Headliner sind schon deutlich größer als deine. Und dann habe ich Erik noch so geschrieben, ja, wie viele monatliche HörerInnen haben die denn? Und dann, ja, 20 Millionen. Und ich halt irgendwie 200.000. Also wirklich weit voneinander entfernt. Und dann habe ich wirklich Panik bekommen, dass wir einfach völlig aneinander vorbeigeredet haben und diese Listen halt einfach falsch gemacht haben. Und dann ging es hin und her und wir haben nochmal ganz ausführlich in die Mail geschaut, wer hat denn wo was falsch verstanden und überinterpretiert. Und ich glaube, die Wahrheit war so in der Mitte. Mhm. Aber es ist schon, also so wie es jetzt war, waren wir, glaube ich, beide sehr zufrieden. Ja. Es gab, das war nur bei den Headlinern, der Rest war halt wirklich sehr auf einem Level und es waren auch eigentlich ganz gute Lacher. Aber naja, wenn man noch so keine Live-Erfahrung hat, dann wir planen ja eh immer schon viel vor oder versuchen es zumindest und da dann natürlich noch mehr, das war schon eine spannende Zeit. Ja. Man weiß ja auch, bevor man auf so einer Bühne steht, nicht, ob das was für einen ist oder nicht. Also es hätte auch wirklich einfach schief gehen können. Ja. Aber ich glaube, wir sind beide sehr positiv da rausgegangen.
Ja, deswegen auch so kleiner Leak. Also bei dir war so ein Headliner blond und bei mir war es halt so Casper und Charlie XCX einfach. Ja. Und das ist halt so, ich war einfach so ein Weltfestival besetzt. Und dann fand ich es aber einfach, es waren halt, wie gesagt, auch geile Lacher, weil die Leute halt einfach aufgrund der Absurdität dieses Unterschiedes schon lachen mussten. Es war eigentlich dann im Endeffekt wieder wie geplant. Also auch wenn wir mal was ein bisschen mittelgut planen, läuft das irgendwie.
Und ich dachte damals schon, boah, ey, blond ist eigentlich viel zu groß für das Festival. Das ist schon total unrealistisch. Und hab mir schon so Argumente zurechtgelegt, wieso das doch vielleicht geht, weil die machen das bestimmt. Naja, aber ja, es hat funktioniert. Aber wie war das denn bei euch beim Splash? Weil das ist ja auch für uns tatsächlich so ein bisschen Anlass gewesen, darüber nachzudenken, dass man bei euch so mitbekommen hat, okay, Facts, krass, ey, da geht was. Es gibt Podcasts, die gebucht werden auf Festivals.
Ja.
Wie war das bei euch?
Also auch die gleiche Frage, wie war es für uns und wie kam der Kontakt zustande?
Genau. Auch das, ja.
Der Kontakt zustande, da muss man, glaube ich, auch ganz, ganz fair sagen, dass wir da einfach das Glück hatten, dass David ein Team ist, der ja davor lange bei der Juice gearbeitet hat und deswegen jemand ist, den man vielleicht in Anführungszeichen in der Szene kennt. Er halt auch eben halt in seiner Arbeit halt eben mit verschiedenen Labelleuten und halt eben auch mit Lina Bockhausen und Skinny halt die schon kannte und mit denen geschrieben haben. Und ich glaube, wir hatten da einfach so ein bisschen, ja, den Glück, dass die haben halt irgendwie, glaube ich, auch relativ spontan dieses Village gemacht, wo dann irgendwie so ein bisschen alternative Sachen, wo dann auch so Rap for Refugees war, dann war auch irgendwie ein Don't Let the Label You Battle und ein Interview mit Anna nachher noch und Jelms Rap Quiz irgendwie, also ein bisschen so alternative
Shoutout.
Deutschrap-Kosmos, die irgendwie eine Relevanz haben und dann ist man halt einfach so, ey, vielleicht noch irgendwie einen kleinen coolen Podcast, die vielleicht auch mal über eben halt eher auch kleinere Sachen reden und halt eben nicht über Travis Scott oder halt Kollega und irgendwelchen sonstigen Stuss. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt und das war auf jeden Fall irgendwie spannend. Ich weiß noch genau, wie David irgendwie geschickt hat, ey, haltet euch fest, das ist jetzt kein Witz, aber Lina hat uns angefragt, ob wir auf dem Splash bei beiden Wochenenden, das war irgendwie noch so ein Splash-Ding, weil das im Jahr davor wegen Corona ausgefallen ist, haben die irgendwie zwei Wochenenden gemacht, auftreten wollen. Ich habe gedacht so, what the fuck? Und ich stand irgendwo gerade in Hamburg irgendwie im Café mit Arbeitskollegen und so, oh Gott, das können wir nie im Leben machen, das kriege ich mit meiner Nervosität niemals im Leben hin. Und dann irgendwie danach irgendwie noch am Abend irgendwie so, habe ich auch noch nie gemacht und danach nie wieder irgendwie so einen komischen WhatsApp-Gruppencall gemacht, einfach warum auch immer. Und wir dann so eine Stunde darüber geredet, was wir machen können und irgendwie dann doch zum Ergebnis kommen, okay, wir lassen es irgendwie machen. Ich hatte so ein bisschen persönlich den Vorteil irgendwie, weil das erste Wochenende hatte ich einfach keine Zeit, weil ich da arbeiten musste. Habe gedacht so, super, da können ja David und Torben schon mal die erste Runde machen und dann ist die schlimmste Aufregung ist weg und ich kann dann ganz leger ins zweite Wochenende so reinsliden. Deswegen war es für mich auch entspannter als vielleicht für Torben, könnte ich mir vorstellen. Oder wie war es?
Naja, sagen wir mal so, das Splash ist so voll mein Festival, mit dem ich an Festivalerfahrungen halt rangeführt wurde. Das erste Mal 2007 halt da gewesen und deswegen war es absurd für mich zu sagen, ich stehe auf dem Line-Up vom Splash Festival. Das war halt echt so, was zur Hölle. Und
das ist immer noch dann, absurd.
Ja. Und dann war ich schon ziemlich aufgeregt vorher und habe aber auch gemerkt, so ich habe da richtig Bock drauf, das zu machen, weil ich vorher ab und zu schon mal auf Bühnen gestanden habe und eigentlich auch wusste, das geht einigermaßen. Das Gute war halt auch, wir haben ganz großartige Gäste ja gehabt. Wir haben beim ersten Wochenende, wo ich mit David das zusammen gemacht habe, Nelle gehabt und einfach sich auch so ein bisschen über ihre Arbeit zu unterhalten, über die Acts, mit denen sie auch zusammenarbeitet, hat das so entspannt gefüllt, einfach die Zeit und die Folge über. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und tatsächlich war es dann auch so, in dem Moment, wo wir dann auf der Bühne waren, wo das Ganze angefangen hat, wo auch, ne, wir haben jetzt nicht so ein riesengroßes Publikum da einfach gehabt, war das ein bisschen wie so ein Wohnzimmer und dieser Stammtisch-Charakter kam so richtig geil halt raus. Wir sind hier alle, um gemeinsam über Mucke halt zu quatschen.
Ja.
Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Danach war natürlich alles total befreit. Das war an dem Freitag. Dann habe ich keinen Fick mehr auf gar nichts gegeben und habe mir direkt schön Corona eingefangen. Weißt du, vorher alles immer geschafft zu dodgen, sodass ich auch wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt in meinem Leben dann diese Krankheit bekommen habe und dann beim zweiten Wochenende nicht mit dabei sein konnte. Ich war todtraurig. Mhm. Es war so schade, gerade auch mit Leo das nicht zusammen nochmal zu erleben. Auch mit Jelm als großartigen Gast dann beim zweiten Wochenende nochmal quatschen zu können. Aber gut.
Der auch, und das muss man auch nochmal sagen, der hat ja die Woche auch einfach so durchgecampt, weil es waren die zwei Wochen nacheinander und er war so im Dauercamp und irgendwie von Mittwoch bis Montag so 10 Tage Splash einfach
God
so.
God damn.
Ich liebe das Splash auch, aber 10 Tage auf dem Campingplatz ist für mich einfach so, Hölle.
Ja. Als wir da 3,5 Tage beim Hurricane waren, ich war so durch danach. Wir sind dann zurück mit der Bahn gefahren und haben dann irgendwann Tschüss gesagt und ich habe, glaube ich, da ging nichts mehr. Da 3-4 Stunden saß ich da in Zügen und dachte mir, boah, wenn ich nicht gleich zu Hause bin, ich penne ein, ich kipp um, keine Ahnung. Und dabei hatten wir da ja eigentlich noch relativ guten Campingplatz und so, aber ja, also so ein kurzes Wochenende, 2-3 Tage, das ist Maximum, 10 Tage heftig. Also ja. Muss man schon wollen, aber kann er ja.
Ja, er ist
auf jeden Fall. Wenn das einer kann, dann er.
Ja. Ja.
Ich wollte euch nochmal fragen, wie war das bei eurer Crowd, bei eurem Auftritt, wie viele Leute waren das so und vor allem auch, wie war so die Interaktion dann mit denen? Hatten die Bock auch darauf, dann ein paar Sachen einzuwerfen für das Festival-Lineup?
Also man muss sagen, es war auf jeden Fall ein großer Anteil von Friends von mir vorhanden, aber ich, was schlau ist, aber mich nicht weniger aufgeregt gemacht hat, weil ich dachte, okay, na, die kennen mich gut, okay, ja, cool, aber trotzdem möchte ich mich auch nicht blamieren vor den Leuten, die ich sehr, sehr mag. Und dann war es halt aber der Moment, der geilste, als ich zuerst, weil ich dachte so, okay, da hängt man so ein bisschen rum und dann geht man halt irgendwann auf die Bühne und irgendwann ist so der Schalter umgefallen. Nee, ist schon blöd, wenn man vorher da so im Publikumsraum irgendwie abhängt. Und dann haben wir so ein Entry bekommen und auch der liebe Marco, der Tonmann, der sich um uns gekümmert hatte, noch so Nebel. Und wir hatten, muss man auch sagen, wir hatten als Intro das Savage Mode 2 Intro, was von Morgan Freeman gesprochen wird, wo er so, when two men come together, bla bla bla. Und wir haben das so beim Soundcheck abgespielt und er hat einfach nur so Jans Freundin angeguckt und war so, ist das immer deren Intro? Haben die jedes Mal 2 Minuten Morgan Freeman, bevor die Folge losgeht? Und so, und das war so ein bisschen der Charakter. Und dann habe ich halt so davor einfach mal so durch den Vorhang geguckt und war so, ja, mal gucken, wie viele von meinen Friends schon da sind. Und da sitzen halt so 2 Leute im Publikum, die ich noch nie gesehen habe. Und ich war so, okay, fuck, es kommen auch Leute, die ich nicht kenne. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, oh, scheiße. Und dann war es so, also schon viele, die ich halt kannte, aber auch so, also es war auf jeden Fall voll. Es waren so 40 Leute, ja, ich weiß es so ungefähr.
Ich gehe auf die 50.
Gehe auf die 50, gut, ja, der Mann denkt groß. Es waren auf jeden Fall so alle Sitzplätze voll, die da so stuhlmäßig hingestellt wurden und hinten an der Wand haben noch Leute gelehnt und auch vorne so ein paar auf dem Boden gesessen. Es hat sich schon stacked angefühlt. Und dann Interaktion haben wir halt so gemacht, dass wir so eine Schüssel rumgegeben haben, wo Leute so auf den Zettel ihre Antworten schreiben konnten. Dann wurden die halt so vorgereicht. Also, weil ich dachte, niemand hat Bock auf so Mikro-Interaktion und jetzt ich sage hier was. Und das ist halt wie so bei einem Vortrag, wo so ein interaktiver Part drin ist. Irgendwie haben eher die wenigsten Bock drauf. Also hätten schon Leute mitgemacht, so, wenn man die instruiert hätte, aber sowas halt ein bisschen chilliger. Und deswegen beschränkte sich die Interaktion halt so auf Lachen und auf so andere Reaktionen. Und davon haben wir währenddessen echt gar nicht so viel mitbekommen. Irgendwie, also es gab so 2, 3 große Lache, wie gesagt, so der Headliner-Reveal und so. Aber ich habe das so gar nicht so für voll genommen währenddessen. Und auf der Aufnahme und auf so Videos davon dann erst gemerkt, okay, die Leute hatten schon Bock und haben so gute Zeit gehabt. Also das war so, ich habe gar nicht so viel Interaktion mitbekommen und die paar Mal, stimmt, ich habe es ja am Anfang versucht, bei dem ersten Act war ich so,
ich glaub,
Serpentin, genau, war ich so, wer war gestern bei ihrem Auftritt? Und dann relativ wenig Interaktion und ich war direkt so, okay, vergesst es, Leute, ich mache nie wieder Interaktion mit euch, scheißegal. Und dann habe ich es halt jedes Mal, und dann wurde es so ein Running Gag, dass ich es jedes Mal probiert habe. Und wer war bei Blumengarten? Und da wurde es dann so immer ein bisschen mehr und dann war das eine ganz nette Interaktion. Und es gab noch Interaktion mit dem, also einseitige Interaktion mit dem Türsteher.
Ja, da hat Erik ein bisschen rumgepöbelt und hat Messer Willi, den kultigen Kölner Rapper, mit Türstehern verglichen. Und ich habe vorher Messer Willi mit relativ gefährlichen Attributen beschrieben. Ja. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich mal guckt habe, okay, wo steht er denn da hinten? Er hat uns eben noch so nett reingelassen, der gute Mann. Aber ja, Erik hat sich da ein bisschen mit den Leuten angelegt. Ja. Und ich muss auch vielleicht zu den anderen Interaktionspunkten noch. Also ich fand das mit den Zetteln ganz geil, weil das ist ja auch so eine Art Anker, ne? Wenn man jetzt so zwischen den Kategorien ist, dann denkt man, okay, wir ziehen nochmal ein, schauen nochmal drauf. War aber auch immer so ein kleiner Nervenkitzel, weil keine Ahnung, was da draufsteht. Also man musste quasi einen Lieblingsact von dem Festival nennen. Da haben wir uns natürlich vorbereiten können, weil Line-Up stand ja fest. Und dann noch generell so eine Empfehlung fürs nächste Jahr. Und da war schon immer Bammel beim Öffnen jedes Zettels, dass man dann nicht da so steht und denkt, ja, pff, keine Ahnung, wer das jetzt ist. Aber haben wir meistens, wenn wir es nicht wussten, glaube ich, ganz gut überspielt und einfach nur über ein von zwei Punkten gesprochen. Ja. Und was so die Crowd-Reaction anging, also ich habe ja vorher dann viele Freunde von Erik kennengelernt, aber mir ist auch bewusst gewesen, okay, das können jetzt nicht nur seine Freunde sein. In meiner Planung vorher habe ich wirklich durchgezählt, wie viele Menschen halt kommen, also seine Freunde und meine Freundin und vielleicht noch ein Freund von mir, und das mehr ist nicht drin. Da habe ich auch schon bei den Stühlen gedacht, naja, komm, dann stehen da halt nachher irgendwie 20 Stühle zu viel, was soll's denn? Mhm. War wirklich überraschend, dass dann Leute da waren, die ich dann nicht zuordnen konnte. Und dann habe ich auch ab und zu mal schon so durch die Crowd geguckt, wenn ich jetzt nicht dran war oder wenn ich irgendwie versucht habe, einen Punkt zu bringen, wo ich dachte, kann irgendwer nix, ist schon gut, dann habe ich schon ein gutes Secret bekommen. Und dann gab's tatsächlich so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich kenne diesen Menschen einfach nicht, aber er nickt mir gerade vehement zu, wenn ich irgendwie über Tropical LTD spreche oder so. Das waren große Momente, weil ich dann wirklich mir gemerkt habe, okay, das war zweite Reihe, die dritte von rechts, das muss ich nachher Erik fragen, ob da eine Bekanntschaft besteht oder ob wirklich jemand einfach neutral da ist und uns zustimmt. Ja. Aber es hat echt Spaß gemacht.
Ja, ja, das hört sich schön an für so eine erste Erfahrung, glaube ich. Ja, wäre ich auch, also wenn ich in Hannover wohnen würde, wäre ich wohl auch gerne gekommen. Und hätte dann auch ganz schlimme Sachen auf die Zelle geschrieben, um mich herauszufordern. So.
Ja. Auch einfach ganz unsauber geschrieben, dass man es einfach nicht lesen kann.
Da muss ich mir extra Mühe geben, das geht schon ganz alleine.
Gab es irgendeine besondere Überraschung so von den Sachen, die Leute vorgeschlagen haben, womit ihr jetzt gar nicht so gerechnet hättet, dass das Leute auf so einem Traum-Line-Up haben wollen?
Boah, schwierig. Mhm. Also eigentlich war vieles, ehrlich gesagt, erwartbar. Mhm. Und die größten Überraschungen kannten wir dann halt einfach nicht und haben sie dementsprechend nicht besprochen.
Also ich kann sagen, also das eine, was mich überfordert hatte, war dieser Fritz mit Y, der irgendwie so zwei Songs draußen hat, und den kenne ich auch nur, weil Gold Roger den, glaube ich, mal in der Story gepostet hat. Und der ist wirklich so ganz, also wirklich so auch unter 1000 Follower bei Insta oder so, also ist jetzt eine blöde Reichweitenmessungsding, aber halt so, ich hatte so einen Song so gehört von dem und war mir dann aber nicht sicher, ob der das ist, weil es ja viele Leute geben könnte, die Fritz heißen oder irgendeine Variation davon, und da war ich dann schon so, obwohl ich, glaube ich, sogar relativ genau weiß, wer das aufgeschrieben hat aus meinem Freundeskreis, aber ansonsten war das eigentlich, also so Bibizar wurde aufgeschrieben, das fand ich sehr nett, aber keine krassen Überraschungen, ja.
Ja, okay. Ja, Bibiza Live funktioniert.
Habe ich gehört.
Haben wir letztens rausgefunden. Ja. Genau. Fritz, also mit Y geschrieben, ist das dann ein bisschen wie so ein zweiter Schmidt oder wie?
Ja, die Assoziation ist auf jeden Fall naheliegend. Nee, der ist auf jeden Fall, der ist besser drauf, glaube ich. Der ist gut gelaunter. Hm. Ja.
Schön.
Der ist ein bisschen beschwingter als der Schmidt. Der Schmüd.
Mhm. Ja, der macht eher Debbie Downer-Mucke, ne?
Das stimmt.
Ist so ein bisschen. Naja. Ich wollte euch auch noch zu einer anderen Interaktion fragen, die jetzt nichts mit euren Live-Geschichten zu tun hat, sondern ihr habt ja auch Leute, die euch zuhören und die euch unterstützen, über Patreon zum Beispiel. Und da gab es jetzt vor kurzem eine neue Folge, und zwar eine Wunschfolge. Mm. Da hat euer lieber Unterstützer Mauli euch quasi eine Vorgabe gegeben, die ihr dann analysieren solltet. Ist das was ihr weiter noch ausbauen wollt, wo ihr weiter noch auf so Wünsche eingehen wollt von UnterstützerInnen?
Es gibt, also wir haben auf unserem Patreon quasi, kann man ja so mehrere Tiers einrichten, von wie viel die Leute geben wollen. Und als wir das eingerichtet haben, waren wir so, okay, was würde man so einem Produkt geben, was man geil findet? Oder einem Produkt klingt so scheiße, aber so einem Podcast, den man nice findet. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwie bei 2 €. Und dann waren wir so, okay, die Leute, die ein bisschen mehr geben wollen, was haben wir, 4 oder 5 oder so? Das mittlere, weiß ich gerade gar nicht. Und dann waren wir, okay, lass mal ganz absurd so 10 € pro Monat. Keine Sau wird das machen. Und was können wir denen dann so als Benefit geben quasi. Und dann hatten wir quasi uns da so stufenmäßig hochgearbeitet und dachten so, okay, eigentlich das Ultimative, was wir liefern können, ist, ihr wünscht euch ein Album und wir gehen da in unserem pedantischen, analytischen Style durch, komme, was wolle. Und haben das auch so limitiert auf 3, dass es so ein bisschen fake limitiert ist, weil es eh niemand machen wird. Und ich glaube, wir haben 2 10-Euro- Patreons irgendwie, und wir haben jetzt auch quasi eine nächste Folge in der Pipeline, wo sich jemand gewünscht hat, dass wir über das JPEG Mafia Album, die LP, reden, die letzte.
War und da habe ich auch. Ist David ein großer Patreon von euch?
Wir kennen den nicht. Also Mauli ist natürlich uns auch immer noch eine große Freude und Herzensangelegenheit, dass er unseren Podcast supportet. Aber die zweite 10-Euro-Person kennen wir, glaube ich, nicht. Und die ist auch nicht mit Klarnamen oder irgendwas Identifizierbarem da. Also wir wissen es nicht genau.
Okay, und das heißt in das Scaring the Hosting mit Danny Brown zusammen?
Nee, in die LP mit Ausrufezeichen, die LP hieß, wo es diese Online- und Offline-Version gab. Genau. Ja. Und da hat sich die Person auch die Offline-Version gewünscht. Also da gibt's das volle Paket dann. Und also wenn sich das mehr Leute wünschen, dann bauen wir das auf jeden Fall auch aus. Aber es fing halt an als, das wird eh niemand machen. Und ging halt weiter als, einer unserer Lieblingsartists gönnt sich das halt. Und das war ein ganz absurder Moment, ja.
Richtig cool. Ist bestimmt auch eine richtig schöne Bestätigung, Wertschätzung dann halt einfach so gewesen.
Ja.
Ne? Nice. Ich habe noch so eine halbe Frage von David irgendwie, weil von letzter Woche, die ich gefragt habe, David, du bist ja nicht dabei, was willst du, willst du irgendwas fragen? Ist aber ist so eine richtige pathetische Musikjournalismus-Frage, die ich aber trotzdem gerne raushaue. Und zwar wollte er gerne wissen, ich zitiere es einfach so ein bisschen aus meinem Kopf, und zwar, was für euch, also wir sind ja beide Podcasts, die mehrheitlich sich mit Musik beschäftigen und dann Reviews machen, was für euch der Mehrwert von der Review ist. Ist es eher so ein Ding, dass ihr eine Orientierung für andere geben wolltet? Habt ihr einfach so ein bisschen Spaß dran, so selber drüber zu reden? Oder geht's halt wirklich schon auch so drum, irgendwie so eine Liste zu erreichen mit einem Ranking von 1 bis 10, also Sterne dran zu schreiben oder Monde oder was auch immer?
Darf ich mal versuchen und dann du auch noch, weil ich glaube, da haben wir beide zwar ähnliche Antworten, aber wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven. Also ich glaube, dass jetzt auch aus unserem eigenen Antrieb raus, dass wir ja selber uns quasi ausgetauscht haben zu Musik, dass das schon so ein Ansatz ist, dass gerade dieses Albumformat, weil es ja irgendwie nicht mehr so präsent ist, bei den Leuten, die das irgendwie noch mitbekommen wollen und sich damit befassen, dass es ganz gut ist, wenn es Formate gibt, die das abdecken, also die sich wirklich dann auch wirklich Track by Track dafür Zeit nehmen und Leuten, die daran interessiert sind, halt quasi noch so eine Art Plattform geben, wo man ja auch selber dann darauf basierend seine eigene Meinung sagen kann. Also wir machen das ja nicht so als Format, wo wir dann von oben sagen, ja, jetzt hier, ich habe Musikwissenschaft studiert und das sieht ja so und so aus und deshalb ist Haiti krasser als andere Rapperinnen, sondern das soll ja quasi, das sind halt zwei Perspektiven auf ein Album. Und dann soll das aber schon auch für die Leute, die das hören, zur Anregung führen, okay, was ist meine Meinung zu dem Album? Weil ich glaube, da gibt's keine fixen Sachen. Und das ist einfach nur so eine Fläche halt, wo man entweder zuhört und sagt, ja, kann schon sein, oder halt auch, ja, ist eigentlich Quatsch. Und da müssen wir halt schon so, finde ich, immer so ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht per se einfach nur Kacke findet und sagt, das ist Kacke, sondern schon, ich versuche schon Argumente zu finden, wenn ich was nicht mag. Ja. Was jetzt bei unserem Format dann echt ein bisschen strange wäre. Aber darüber hinaus kann man ja schon alles sagen, was man will in diesen Formaten und dann auch teilweise auch relativ hart zu Songs sein. Auf der anderen Seite auch dann hochlobend, weiß nicht, bei Kimo oder so bei dem Album. Das war ja schon so eine kleine Deutsch-LK-Stunde, was da alles für Metaphern drin waren. Und das macht halt auch mal Spaß, sich so dann mit einem Album zu befassen. Ja. Aber ich glaube, also ich sehe mich dann nur so als quasi ein Rezipient und sag halt so meine Meinung und hoffe, dass andere dann davon getriggert werden.
In welche Richtung auch immer. Ja, ich relativ ähnlich. Ich finde es einfach spannend und das ist jetzt, du hast gesagt, pathetische Frage, jetzt kommt die pathetische Antwort, so nachzudenken, warum mag ich etwas oder was macht das mit mir? Und das habe ich halt sehr lange nicht gemacht und ich glaube, es hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn man so ganz analytisch an vieles rangeht, dass man auch oft nicht mehr so richtig abschaltet. Aber dass man halt so hört und denkt, okay, es macht was mit mir, so bei den ersten 1-2 Hördurchgängen. Und dann denkt man, okay, warum ist das Gefühl da? Oder warum hittet das nicht richtig, wie wir es jetzt beim neuen Haiti-Album auch ganz viel hatten? So, warum flasht mich das nicht wie die vorigen Alben, die auch 20 Tracks hatten und auch genauso all over the place waren? Und das ist auch so ein bisschen das Feedback, was wir oft kriegen, dass Leute schreiben so, ey, ich fand das Album gut und dann habe ich eure Folge gehört, dann hatte ich direkt Bock, nochmal reinzuhören und nochmal die Stellen zu finden und irgendwie eine andere Perspektive bekommen, egal ob es jetzt, und das passiert genauso bei Leuten, die sagen, ey, ich war komplett eurer Meinung, aber auch bei Leuten, die sagen, ich fand es eigentlich mega geil und ich fand es eigentlich voll kacke und dann habt ihr diesen Punkt gebracht, dann wollte ich auf jeden Fall nochmal reinhören. Also es ist auf jeden Fall allein auch durch die Ausführlichkeit jetzt kein Empfehlungsformat in dem Sinne, aber halt einfach so ein weiter drüber nachdenken, warum finde ich was gut oder was habe ich überhört oder was wollte ich vielleicht darüber hören, also so ein bisschen sich mehr damit beschäftigen. Und so war das vielleicht am Anfang gar nicht der Ursprungsgedanke, sondern wir quatschen einfach drüber und dann ist es halt das geworden, glaube ich.
Also interessant. Ja, weil man ja auch dem jeweils anderen quasi irgendwie mitteilen musste, wieso man etwas mag, wieso man etwas nicht mag. Wir haben zwar oft Überschneidungen, das ist auch nicht, also es ist nicht geplant, das passiert halt irgendwie, aber es gibt ja dann doch ab und zu Momente, wo wir wirklich weit auseinandergehen und gerade dann wird es eigentlich nochmal spannender, um so ein bisschen zu zeigen, okay, ich mag das aus diesen Gründen nicht oder das stört mich an einem Song, das ist halt dann nicht aber so das finale Urteil, sondern es ist halt nur eine von ja, hunderten Meinungen halt zu einem Lied. Aber irgendwie ist es ja doch spannend, wo dann Überschneidungen sind und wo nicht, auch zu eurem Podcast. Also ich höre auch ganz oft rein und denke, ah ja, klar, sehe ich genauso, krass irgendwie, weil ja, jeder kommt ja irgendwie aus so einem anderen Umfeld und hört eigentlich auch andere Sachen, aber ja, Überschneidungen gibt es immer.
Ich hatte bei euch aber immer so das Gefühl, weil du gerade, Erik, gesagt hast, ist jetzt irgendwie nicht so ein Empfehlungsding. Ich hatte aber schon immer gedacht, okay, die Alben, die ihr besprecht in Albenfolgen, das sind schon Sachen, die ihr tendenziell auch gut findet und eigentlich schon sagt, da kann man mal reinhören.
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist ja tatsächlich auch vielleicht noch gar nicht so richtig, na, wobei in eurer eigenen Beschreibung habt ihr es ein bisschen so durchgegangen, weil ihr habt schon auch einen weiteren Fokus als wir, weil wir schon auch nochmal stärker bei Deutschrap sind. Ihr auch, aber ihr macht halt auch mal ein großes amerikanisches Pop-Album oder irgend sowas.
Ja,
ne? Ja. Genau. Genau, also es ist tatsächlich dann einfach auch, wenn ihr euch entscheidet, hey, welches Album wollt ihr machen, dann ist schon eher so dieses, hey, das fand ich gut, hast du da auch Bock drauf,
Jan? Also es ist unterschiedlich, also es kommt natürlich meistens daher, was will ich überhaupt oft hören und mich entsprechend darauf vorbereiten. Also bei einem Album, wo man sich richtig durchquält, wie dieses Lil Uzi Vert Album, was wir eben hatten, oder auch das DJ Khaled Album, also God Did. Das war wirklich das Schlimmste, was wir jemals gemacht haben. Aber es hat dann auch wieder natürlich... Es hat halt wirklich auf einer Meta-Ebene natürlich Spaß gemacht und das war auch ein geiler Rant so, aber das ist eigentlich eine sehr ausnahmemäßige Folge und oft ist es natürlich so, ey, das macht was mit mir, ist es bei dir auch so und dann ist halt manchmal der Konflikt auch spannend und oft gibt's auch so Trade-Offs, wo man so sagt, okay, du willst unbedingt, dass wir über das Alex-Markus-Album reden, dafür wünsche ich mir aber dann, dass wir über das Drangsal-Album reden oder so, also manchmal haben wir auch so nischige Sachen oder zum Beispiel Enter Shikari, war ich gar nicht drin. Dann hat mich Jan mit dem Album ein bisschen gehuckt und dann haben wir sie zusammen auf dem Hurricane Live gesehen und ich war weggeblasen. Und das sind halt auch so Sachen, dass es manchmal Sachen gibt, wo nur einer krass drin ist und der andere sagt, ja komm, mach ich mal mit. Und dann entdeckt man so ein bisschen mit, okay, was mag der andere dran? Und im besten Fall findet man dann auch was Gutes dran, auch wenn es jetzt nicht ursprünglich so die eigene Ecke ist. Also das kommt auch vor auf jeden Fall.
Und auch diese Freude, dem anderen was zu zeigen. Ja. Also gerade bei Enter Shikari war ich wirklich dann so, okay, ich weiß, es ist nicht wirklich dein Genre, aber irgendwie hat diese Band was, vielleicht hörst du mal rein. Und dann konnte ich auch ganz viel Kritik, die du dann genannt hast, verstehen. Und dachte mir auch so, ja, irgendwie schon, aber ich will es halt irgendwie nicht so wahrhaben wie du. Und so hatte ich es ja auch quasi bei Casper. Also ich glaube, du bist ja schon mehr im Rap-Game drin, auch so gerade was so die Rap-Historie angeht, als ich. Ich war da in so einem sehr kleinen Kreis von so alles um Kendrick Lamar und alles um Mauli rum und das war dann einfach meine Rap-Welt und mit dem Rest konnte ich mich relativ schwierig identifizieren. Ist
eine gute Bubble, aber.
Und ja, voll, ich war sehr zufrieden, bis du mir mehr gezeigt hast und dann habe ich halt auch andere Seiten von Rap und so mitbekommen und wir hatten dann ja auch immer wieder so, also beim letzten Casper-Album, da war ich schon sehr kritisch, da haben mir viele Sachen einfach nicht gefallen, aber dann standen wir da beide beim Hurricane und der hat live gespielt und da hat es mich dann auch erwischt. Also manchmal sind es auch so relativ lange Prozesse bei uns beiden, bis wir was verstehen. Aber ich glaube, das ist dann halt auch irgendwie Teil davon, dass man dann nach 3 Album-Reviews zu einer Künstlerin sagt, ja, war vielleicht auch am Anfang gar nicht so schlecht. Also wir sind da offen.
Schön.
Ja, das ist doch auch das Schöne, dass man sich so gegenseitig anstecken kann und gegenseitig so inspirieren kann mit diesen Sachen. Wir haben ja jetzt seit der aktuellen Staffel, kann man das Staffel, oder nein, seit der Sommerpause auch eine neue Kategorie bei uns, die leider noch keinen richtigen Namen bekommen die hat, Kategorie. Deswegen sie einfach immer noch weiter die Kategorie heißt, wo wir uns so ein bisschen wie Hausaufgaben aufgeben, auch nochmal in Alben, etwas ältere Alben und sowas reinzugehen, was ja tendenziell mehr auch dann euer Metier wäre. Und in der letzten Folge habe ich die schwierige Aufgabe den beiden gegeben, beziehungsweise ja auch dann unserer Community auszusuchen, was für ein Producer-Album, Rapper-Producer, Producer-Rapper-Album besprochen werden soll. Und wir sind bei Tuas Album Grau gelandet. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob wir das heute wirklich machen, ob ihr da ne, überhaupt auch Bock hättet, ne, drüber zu quatschen. Aber Leo meinte direkt schon, ihr hättet auch Lust, ne? Und das Schöne ist ja auch, wir sind hier im Rap-Stammtisch und nicht beim Favorite Worst Cast. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwas präzise auseinanderzunehmen, sondern einfach mal so ein bisschen zu quatschen, was ist da los bei diesem Album? Erik, du guckst gerade schon so, hast du dich intensivst vorbereitet oder was?
Also ich habe mich nicht intensivst vorbereitet. Ich wusste, ich schraube mich auch ein bisschen runter, weil ich das auch einfach zeitlich weiß auch. Aber ich kann natürlich nicht ohne ein bisschen Vorbereitung reingehen. Mhm. Soll ich einfach mal direkt so mit meiner Perspektive anfangen?
Oh, bitte gerne.
Weil das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich riesen Orsons-Fan war und bin. Also ist jetzt auch ein bisschen her, dass das letzte Album kam. Deswegen würde ich das nochmal neu verorten müssen in naher Zukunft oder mittelferner Zukunft. Aber bei mir war es so, dass ich bei den Orsons eingestiegen bin, 2012 mit der Jetzt-EP, die damals auch der Juice beilag exklusiv. Und das war auch die erste Juice, die ich gekauft habe. Und so eine Freundin hat mich auf jeden Fall auf den Orsons-Film gebracht. Und das war so ein bisschen mein Orsons-Einstieg und dann auch in alle Orsons einzeln. Und deswegen weiß ich, dass ich Grau so damals versucht habe, ein bisschen zu greifen. Und ich war halt 2012, war ich 15. Und ich weiß, dass mir das echt, also ich habe schon eher auch immer deprimierende Mucke gehört, so in jedem Stadium. Mhm. Aber dass es mir echt zu weird und auch ein bisschen zu erwachsen war, klingt jetzt komisch, aber ich glaube, Tour ist zum Zeitpunkt des Album-Releases ungefähr im Alter gewesen wie ich jetzt, weshalb ich mich auch gefreut habe, das jetzt nochmal zu hören. Und ich weiß, dass es mir da so ein bisschen, also wie gesagt, zu weird war, zu viel auch irgendwie, zu viel Phasen, zu viel Zwischensachen und deswegen gar nicht so einen krassen Bezug zu dem Album habe, obwohl ich sagen würde, ich bin Tour-Fan und ich habe halt mehr Bezug zu dem, was danach kam und vor allem diesem selbstbetitelten Tour-Album von vor ein paar Jahren, weiß nicht, 2018 oder so, habe ich viel mehr Bezug zu, als jetzt zum Album Grau. Das fand ich schon halt so eine spannende Ausgangslage. Und deswegen habe ich da sehr gerne nochmal reingehört und war geflasht, kann ich schon sagen. Also so von, also direkt von Es regnet als Opener, der schon direkt so, also alles aufmacht, also so alle Welten, also es ist so dieses Bedrohliche, diese ganz andere Attitude auch, also erzählt ja auch total viel so Straßengeschichten einfach so und ganz viel so diese Perspektive und
darf man auch nicht vergessen, kurzer Einschub, darf man auch echt nicht vergessen, dass das damals halt noch wahnsinnig wichtig war. Ja. Wenn du Deutschrap gemacht hast, ne, musste diese Facette da mit drin sein, sonst warst du nicht wirklich real, sonst wurdest du nicht so richtig ernst genommen. Ja. Immerhin war das eine Veröffentlichung über Deluxe Records, so, ne, das großer Rapper, so,
Und genau, und das findet da halt statt und aber auch, also, wie gesagt, nicht um zu detailliert reinzugehen, aber so diese zweite Hälfte vom Song ist ja mit diesem Kinderstimmen-Sample und wie das bearbeitet ist, ist mir dann auch total aufgefallen, dass ich dachte, das klingt bisschen Orsons-mäßig, also wie das so mit diesem Stimmfilter drüber und mit den Drums und so klingt das für so ein paar Sekunden so total bubbelig, Orsons-mäßig und das sind so ganz viele Welten, die allein schon in dem Song stattfinden. Und ich habe sowohl nachvollziehen können, warum mich das damals überfordert hat, als auch, warum das auf jeden Fall direkt als Opener von diesem großen Album so einen Stellenwert hat. Also das war direkt irgendwie klar, fand ich, beim ersten Song.
Ja.
Aber ich merke schon, ich bin total in unseren Strukturen gefangen. Ich fange direkt mit dem ersten Song an.
Beim ersten.
Und jetzt, Leute, und jetzt macht ihr jeweils mit dem ersten Song weiter. Dann gehen wir Track by Track durch. Nein, aber genau.
Ich hätte schon auch Bock drauf. Ich sag dir ganz ehrlich, also ich hätte jetzt schon auch Bock, wirklich jeden Song durchzugehen. Aber wir machen es nicht.
Na, so, auf keinen
so
Fall. Fall
gesagt. So, vielleicht mal so ein paar Highlights aussprechen, weil du hast jetzt auch schon so drei Sachen gesagt, auf die ich eigentlich alle antworten möchte, wo ich
während das
wieder vergessen habe. So, weil es ist ich glaube für mich, ich habe mich halt wirklich auch nochmal gefreut, nochmal reinzuhören, weil ich, das ist so ein Album, das wird, glaube ich, so von vielen Leuten als so das Opus Magnums von Tours Werk angesehen und da wird auch immer gesagt, ja, so alle haben wollen's damals schon, als es Anfang 2019 rauskam, wollen's immer schon gehört haben so und de facto hat's wahrscheinlich irgendwie die wenigsten gehört, aber ich behaupte das mit Fug und Recht, ich hab's gehört, weil ich ja damals großer Sammy Deluxe Fan war und alles, was Deluxe Records rauskam, das habe ich mir natürlich gekauft als großer Fanboy, auch die Sachen von Alias, das muss man auch fairerweise sagen,
da hat man so zwei
ganz großes Spektrum und so und da gab's auch davor noch so ein komisches
Deluxe Leo, Reckless. Wie baut man eine Bombe?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, erklär's mir. Ja, das ist, das sind noch die Sachen, die noch irgend sowas hooky haben, aber da gab's auch auf Alias-Alben gab's einfach noch so Songs wie Ich parke rückwärts ein. Ein Song genau. Übers rückwärts einparken. Ich möchte das erwähnt haben an dieser Stelle. Und ich habe es tatsächlich damals gehört und ich habe auch gedacht, so irgendwie damals schon so ein Peel gab, so irgendwie das, also 2009 muss man sich auch vorstellen, da war jetzt Deutschrap irgendwie nicht das große Pausenhof-Thema, weil da vielleicht auch dazu, dass wie das ihr vorher, wie euch kennengelernt mit diesem Mauli-Thema, ich hatte auch niemanden, mit dem ich so richtig über die Musik reden konnte, selbst dass ich irgendwie Samy Deluxe gehört, das hat auch keinen gejuckt. Die meisten Leute, wenn überhaupt, irgendwie so KZ, was mir dann immer so ein bisschen zu stumpf war damals. Und da kommt einfach Tour mit so einem Album, der so einfach so extrem krass tiefe Themen hat, wie halt auch eine Depression, diese Straßenthemen, aber auch auf so eine Art und Weise, wo das irgendwie authentisch ist, weil ich habe mir vorhin auch nochmal durchgelesen, das sind halt mehr oder weniger alles Geschichten, die aus seinem Umfeld sind, wie er das halt auch teilweise erlebt hat. Deswegen ist es irgendwie auch eine gewisse Art von Episoden autobiografisch irgendwie und auch ne, den Aspekt, den du ja eigentlich hervorheben wolltest, war Producer-Album, weil Tour hat irgendwie auch alles produziert und wir haben ja irgendwie in den ganzen Songs teilweise, der letzte Song, Endpunkt, geht irgendwie so 8 Minuten und hat so ein wirres 7/8-Beat-Ding irgendwie am Ende, wo er irgendwie auch drauf gerappt hat und so ganz viele verrückte Sachen gemacht und das muss man sich für eine Zeit sagen, wo eigentlich kein Hip-Hop präsent war und dann habe ich gedacht so, krass, sowas habe ich noch nie gehört und wahrscheinlich kann ich auch dazu übergehen zu sagen, ich habe seitdem auch nie wieder sowas gehört, was so krass dicht ist, solche Themen in so einer Bandbreite aufgreift und das irgendwie auch so rüberbringt, das auch irgendwie sehr gut wahrnehmen kann. Und ja, also ich muss auch sagen, so, ne, du hast gesagt, ich hatte es nochmal so geflasht, mich hat es auch nochmal geflasht und ich muss auch sagen, auch wenn es natürlich irgendwie spezielle Sachen sind, was das Produktionstechnische angeht, es ist trotzdem einfach ein Album, ich konnte das jetzt, obwohl es jetzt 14 Jahre alt ist, ich konnte das schon gut hören, ohne dass ich gedacht habe, so, ach, das würde man jetzt heute nicht mehr machen und ach, das ist irgendwie schlecht abgemischt oder irgend sowas. Das fand ich auch nochmal, ja, herausstellend. Weiß ich auch nicht.
Vielleicht würde ich da mal ganz gerne einsteigen, weil ich nochmal eine ganz andere Perspektive darauf habe. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ja, also natürlich kenne ich Tour und wir haben ja auch schon Orsons Alben besprochen und da war auch, glaube ich, relativ viel Überwindung meinerseits,
viel los, das
jetzt wirklich besprochen. Ja, ja, da musst du mir erstmal erklärt, wieso die jetzt so relevant sind. Das sind doch die von Kischte. Aber ja, in meinem
ist so.
Den Rest gab's so, nicht. Ja. Aber ja, es ist da so. Ja. Woher kennt man die denn sonst?
Von Ahnung, Ahnung.
Ja, genau. Ja, und dann bin ich halt in dieses Tour-Album rein. Ich wusste schon, also ich habe das oft gehört, dass das richtig gut ist. Aber bei manchen Dingen, die schon ein gewisses Alter haben, gerade im Deutschrap, habe ich schon immer Angst, dass ich das einfach nicht mehr so nachempfinden kann, wie es halt damals war und das dann eher so als schlecht empfinde. Und ich, also natürlich hört man schon dem einen oder anderen Beat hier auf dem Album an, okay, das ist halt einfach nicht mehr die modernste Zeit und auch die Betonung ist jetzt auch nicht immer so mega, wie man es halt jetzt ganz gerne hätte. Aber ich finde gerade so inhaltlich und auch dieser Einstieg mit, ja, das ist so meine Perspektive, das sind die 10 anderen Perspektiven, die ich ja auch noch auf dem Album aufmachen werde. Und dann bist du da in dieser Geschichte von dem Mädchen, was die ganze Zeit irgendwie so Hundebilder und Hunde-T-Shirts und so trägt und wird dann vom Vater quasi behandelt wie ein Hund, der schlecht behandelt wird. Jo. Das sind echt heftige Geschichten, wo man auch jetzt noch hinhört und denkt, okay, das ist einfach gut getextet, weil es so bitter ist und auch dieser Song da über die Abtreibung.
Ja,
auch so richtig, Junge, also vor allem auch auf so eine Art geschrieben, wo man denkt, okay, da wollte er sich jetzt aber auch selber nicht schön darstellen, sondern er hat sich selber noch ein bisschen mehr mit reingeritten in diese ganze Geschichte. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn das Künstler schaffen, ohne jetzt dann irgendwie noch so einen weinerlichen letzten Part zu haben, wo ich bereue schwer und es war so und so, sondern ja, es ist, also das hat irgendwie was mit mir gemacht und das wird in dem Song verarbeitet, aber halt auf eine sehr ungeschönte Art und das hat mir gut gefallen. Habe ich auch krass runtergezogen, das Album. Also und ich saß in Bahnen und war so, oh fuck, okay.
Und das ist halt eben so diese Zeitleistung, weil ich mir denke, das ist einfach 2009 passiert.
Ja.
Das ist 2 Jahre vor einem Casper-Album und wo auch nochmal, aber das viel krasser hier einfach ist. Und genau diesen Song, den du auch nochmal gerade irgendwie rausgestellt hast mit der Abtreibung, wo ich mir dachte so, das ist auch so gut aus einer Perspektive geschrieben, wo ich mir denke, das ist auch nochmal so ein richtiger Storyteller auf Art, wie man es im Deutschrap wahrscheinlich vielleicht auch im amerikanischen Rap noch nie gehört hat, über so ein Thema, das ja herausstellend.
Ja, total wichtiger Punkt auch und ich finde, das ist auch ein Punkt, der so zum Höhepunkt kommt bei diesem 13. Song, der auch ohne Titel heißt, der gar nicht irgendwie benannt ist. Ja. Ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen, da einen passenden Titel irgendwie zuzufinden. Aber das zieht sich ja total durch, auch bei dem 8. Song Für Immer zum Beispiel, wo er auch von diesen Geschichten erzählt, wo wie sie Leute abziehen oder sowas, ne? Tour hat auf diesem Album es halt einfach geschafft, Schuld so dicht zu machen und diese Scham, also noch nicht mal unbedingt so eine super krasse Scham auch, aber halt dieses Schuld, die so ganz schwer irgendwie wiegt, so krass da festzuhalten mit den Songs, aber vor allem auch, finde ich, dann mit der Instrumentierung. Also, dass zum Beispiel dieses Klavierinstrumental vor dem, dem Song ohne Titel kommt. Das ist so wichtig auch einfach für den Song. Alle Songs gehen ja auch ineinander über. Also du kannst das Ding wirklich in einem durchhören und es ist wie ein großer Film. Jetzt benutze ich schon wieder dieses Wort so, aber es ist halt wirklich so ein großes Ding, was sich da so durchzieht. Und die Leute, die uns häufiger hören, wissen das. Ich rede oftmals von Musik, bei der ich aufpassen muss, wie ich die dosiere, wie oft ich die höre. Und das ist wirklich so das Paradebeispiel dafür. Ich war 19 damals, Schule war gerade fertig, ungefähr, das kam halt raus. Und ich konnte mit so vielen Sachen da relaten. Ich konnte irgendwie so viel von dem auch sehr krass so annehmen von der Stimmung, dass das einfach ein Album ist, was eine ganz besondere Bedeutung für mich hat. Ihr habt vorhin schon nochmal gesagt, ne, dass diese Straßenaspekte irgendwie auch damit drin waren, dass er sehr harte Ansagen teilweise auch macht. Gleichzeitig gibt's aber musikalisch auch wieder Aspekte mit drin. Er singt, ne? Was man auch nicht unbedingt erwarten würde.
Also ich habe vielleicht jetzt auch ein bisschen dadurch geprimed, dass jetzt gerade die, ohne vorwegzugreifen, die tolle Baba-Single von Absilon rauskam, habe ich auch das Album, glaube ich, das war zeitlich irgendwie ganz wichtig, dass ich das Album ganz anders gehört habe, mit so einem Blickwinkel auch, wie viel Stärke und vermeintliche Stärke da stattfindet, aber auch wie viel Schwäche er zulässt. Und das ist halt wirklich auch für, also er war jetzt 23 oder so, glaube ich, als er das Album gemacht hat, aber halt, oder als es rauskam, aber es ist trotzdem so auf so vielen Ebenen reflektiert und aber gleichzeitig gibt es auch total die unreflektierten, harten Momente, weil die halt Teil der Geschichte sind. Und das ist so ein bisschen, finde ich, dazu irgendwie einen guten Punkt. Also nicht nur musikalisch wird da vermeintlich Softes zugelassen und Schwaches zugelassen, sondern auch textlich, und das schwingt alles so mit. Also es gibt genauso auch Songs, die von der Produktion her total hart sind und so auch manche so stampfend rappigen Nummern, und genauso gibt's auch weichere Momente, und das findet auch auf allen Ebenen statt. Und ich glaube, jetzt ohne die Single nochmal, die gar nichts mit dem Album zu tun hat und sich auch auf keinste Weise irgendwie drauf bezieht oder vergleichbar ist, hat das nochmal ganz anders gewirkt, so mit Zwischenstärke und Schwäche irgendwie.
Ja. Oh, das ist richtig schön. Da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir auch über den Song sprechen. Aber finde ich sehr cool, dass es da diese Parallelen so gibt. Ja. Wo wollte ich noch drauf? Ach so. Ich glaube, einziges Ding, was ich sagen würde, was ich an dem Album verändern würde.
Bin gespannt.
Es gibt ein Rap-Feature. Und es ist halt so, dieser Savage-Part ist so, ja, okay, er hat wahrscheinlich das Album vorher gehört und war dann so, okay, ich schreibe jetzt auch mal sowas. So in der Art und Weise. Und nee. Ach.
Es ist auch wirr, dass einfach, ich meine, damals Savage und Sammy waren sich auch nicht so grün, und ich glaube, irgendwann hat Tour das auch mal adressiert, dass es irgendwie, er gedacht hat, oh, wenn ich jetzt irgendwie über Deluxe Records irgendwie ein Album rausbringe, wo jetzt irgendwie Savage draus ist, ob das irgendwie ein großes Problem für Sammy denn da ist, wäre aber cool gewesen. Aber es war so ein Ding auch einfach. Und aber auch komisch, dass Savage irgendwie auf diesem Album irgendwie gelandet ist, zusammen mit Vasil, musikalischer Begleiter mit Tour, der dann nachher ja nochmal Album gemacht hat, ist vielleicht dann weniger spannend. Aber ja.
Ja, ich finde auch, die Aspekte von Tour, die auf dem Album am schlechtesten gealtert sind, sind die Songs, wo er sehr Savage-ig rappt. Finde ich, das ist so ein bisschen auch noch die Parallele. Also ohne jetzt den guten KKS zu weit in die Scheiße zu reiten. Aber das ist halt wirklich, finde ich schon, also die Sachen, die vokal von Tour am schlechtesten gealtert sind, sind die, wo man merkt, okay, jetzt will er richtig den Rapper raushängen lassen. Und das klingt dann halt auch sehr nach Savage, wie vieles damals.
An welche Songs hast du die, kannst du die namentlich benennen?
Ich, Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich die, die mir am besten gefallen, aus irgendwelchen
Gründen. Ich weiß nicht, ob es auf dem tatsächlich so ist, aber ich weiß, dass der, der mir am wenigsten gefällt, ist dieser Kyrie Eleison. Mhm. Oh, und ja. Da ist das schon so ein bisschen so ein Rapper schreibt jetzt Song über Glauben-Ding, ohne jetzt irgendwie das despektierlich zu meinen. Ich bin da auch eh nicht so relate, eh nicht so krass mit der Thematik, aber der klang mir auch von wie es vorgetragen ist, der klang sehr 2009, fand ich zum Beispiel.
Ja. Ja, da fand ich die Perspektive auch echt ein bisschen strange, weil du hast ja eh schon quasi dieses Selbstreflektierende bei ihm selber, dass er alles, was passiert in seinem Leben, reflektiert und halt auch irgendwie so Schuld für immer mitnimmt. Der braucht jetzt nicht noch die religiöse Ebene darüber, die genau dasselbe nochmal sagt. Also den finde ich echt ein bisschen strange, aber ich weiß schon, wo man damit hin will und das ist natürlich auch dann gerade halt in der Rap-Bubble auch ein Thema, aber den hat es nicht gebraucht.
Ja, ich habe da auch in der im Vorfeld auch nochmal so kurz recherchiert und was gefunden und gemeint, dass das Album, man meint ja irgendwie, dass es sehr konsistent ist und dass das irgendwie alles so geplant und zusammen was, aber er meint eigentlich, es waren eigentlich alles so verschiedene Skizzen und so halbfertige Songs, die er hatte, wo er sich dann irgendwie so in 3-4 Wochen irgendwie alles nochmal so zusammengebaut hat, dass irgendwie das alles so zusammenpasst und einen Guss bekommen hat. Und das finde ich schon beeindruckend, wie gut das dann doch irgendwie funktioniert hat. Und vielleicht auch nochmal einen interessanten Punkt, das mir dann auch nochmal in Erinnerung gerufen ist, weil Thomas hat, die Songs gehen alle ineinander über. Und das ist nicht nur bei den Songs so, das ist auch bei dem Album so, weil Endpunkt ist gleichzeitig auch der Startpunkt für die Raus-EP, die dann 2-3 Jahre später kam. Mm. Auf die ich habe jetzt vergessen, dass die existiert tatsächlich, bis ich es heute nochmal gelesen habe. Ich dachte so, habe ich auch nochmal Bock, richtig reinzuhören, weil da waren auch geile Songs drauf.
Stimmt. Ja. Ich meine sogar, dass das eine Sache von Tour ist, die er bei allen seinen Solo-Releases durchgezogen hat. Dass immer der letzte Ton, das letzte Element des einen Albums immer das erste vom nächsten ist. Ja. Ach, weißt du, da geht doch so ein detailverliebtes Herz, geht doch da total auf jeden auf, Fall, oder? Ja. Geil ist sowas.
Ey. Ja, da ist er halt schon sehr weit vorne, was detailverliebt angeht. Das kann man, glaube ich, schon auf jeden Fall sagen. Wollen wir vielleicht ich weiß, wir könnten noch länger drüber sprechen, aber ich würde jetzt einfach meinen Lieblingssong von dem Album revealen, damit wir auch was für unsere schöne Rap-Stammtisch-Playlist haben und vielleicht haben wir Überschneidungen, da müssen wir nicht 5 Songs drauf machen oder so. Aber ich bin tatsächlich, also es sind viele Klassiker-Songs drauf, aber den Song, den ich so outstanding öfter mal so aus dem Album-Kontext rausgehört habe, weil man das Album ja auch gut hört, ist tatsächlich der Unterdruck-Song.
Ja.
Den ich immer mal wieder, wenn es mir irgendwie nicht so gut geht, habe ich den ganz gerne mal so genommen, dass ein bisschen Aggressionsabbau in Musik passiert. Ich weiß auch nicht. Fand ich immer richtig gut. Finde ich immer noch gut.
Mhm. Ich würde als Favorite, aber also packt ihr in die Playlist, was ihr wollt. Ne? Das ist jetzt, ich dachte einfach nur, ich knüpfe drauf an. Mein Fave ist, glaube ich, Nachtschattengewächs. Ich glaube, echt, also das ist jetzt ein bisschen, ich habe, glaube ich, in allen letzten Podcast-Folgen bei uns das Jahr des Breakbeats ausgerufen, weil ich so viele geile Singles und auch von Leuten, von denen man es erwartet, von denen man es nicht erwartet, so geile Songs über Breakbeats gehört habe. Und bei Nachtschattengewächs dachte ich, der könnte genauso jetzt in meinem Release-Radar sein. Und ich fände ihn, glaube ich, immer noch einen der besten an diesem Release-Tag halt irgendwie, weil der, finde ich, schon gut gealtet ist. Und ich glaube, das ist mein Fave tatsächlich.
Also ich würde dir sogar zustimmen, dass der gut gealtert ist. Ich würde aber halt schon sagen, dass der jetzt nicht unbedingt das Album repräsentiert. Also wenn man so einen Song aus dem Album nimmt, dann ist der schon so sehr am Rand. Ja. Also ich würde Für immer nehmen. Mhm. Aber einfach nur, weil mir das Storytelling sehr gut gefallen hat. Und man hat halt zwei Optionen. Also wenn die erste Geschichte nicht spannend genug ist, was komisch wäre, dann haben wir immer noch eine andere, die auch ziemlich hart geht. Also das
stimmt,
der beschreibt schon ganz gut, was da so auf dem Album passiert.
Ja. Mhm. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube auch einfach, um unserer Playlist noch ein bisschen Energy zu geben, denn das ist tatsächlich auch ein Song, der live richtig geil funktioniert, das MDMA.
Ja.
Und es ist zwar vom Konzept her so ein bisschen wieder dieser Klassiker. Ich liebe so einen Action Bronson Skit, wo so ein Typ so ein
Big Body Pants.
So ein anderes New Yorker Urgestein halt irgendwie so ein Blues-Song irgendwie singt und dann danach sagt, and this song, it could be about a drug or it could be about a woman. Also, wow. Bam. Doppeldeutigkeit.
Ja.
Aber der Song geht halt schon hart nach vorne, macht schon richtig Bock auch.
Ja. Dazu vielleicht auch, da hat Tour sich auch so selber ein bisschen geäußert, ich ich habe es vorhin auch nochmal so für mich so festgestellt, ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass einfach Genius als Plattform irgendwie nicht mehr so genutzt wird von Usern. Und bei diesen ganzen Tour-Sachen gibt es tatsächlich einfach so Anmerkungen von Tour selbst zu den Songs. Mhm. Das heißt, er hat sich zu allen Songs selber nochmal geäußert. Da vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wer da noch ein bisschen reingehen will. Das ist alles sehr spannend. Und auch ein sehr, sehr junger Tour. Also auch so mit nur so 3-4 Jahren Abstand zu dem Album nochmal irgendwas dazu sagen. Ich weiß nicht, was er heute dazu sagen würde. Aber ja, vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung. Mhm. Ich finde es übrigens auch interessant, weil es ist natürlich irgendwie nicht so abbildbar. Aber der meistgespielte Song auf Spotify ist tatsächlich auch MDMA mit knapp 1 Million. Mhm. Und die Songs, die wir uns jetzt rausgesucht haben, das sind schon die, also Nachtschattengewächs und Unterdruck sind 3 von 5 Songs, die weniger als 100.000 Plays haben.
Nice. Also schon. Das ist das ist ja genau unser Grind immer. Die Songs, ich wollte das auch schon mal nochmal so richtig analytisch erheben eigentlich, wie oft wir daneben lagen mit unseren Faves und ey, das ist der Hit vom Album und dann einfach zweitwenigste Plays vom Album, naja.
Wie wir Tropical LTD Zugeloses Girl als Hit ausgemacht haben, bevor die EP kam und das war jetzt nicht der Hit der EP, aber gut, manchmal passiert's.
Okay. Habt ihr Tropical LTD schon mal live gesehen?
Ja, zusammen sogar.
Ja, sogar zusammen, ja.
In Köln. Und das war richtig gut, nehme ich an.
Ja, ja, es gibt ein sehr schwitziges Bild von uns nach diesem Auftritt, was nicht an die Öffentlichkeit geraten darf. Das war wirklich körperlicher Tiefpunkt, weil wir einfach so eine Stunde alles mitgegrölt haben, was ging und auch so skurrile Moshpits mit Freunden aufgemacht haben. Das war wirklich toll. Das war ein ganz, ganz toller Abend. Ich habe hier auch noch Lametta hängen vom Konzert.
Ja. Geil. Ja. Kleine Andenken. Das steht auf meiner Konzert-Bucketlist, da freue ich mich auch, wenn das bald der Fall ist.
Geh hin, ist mega.
Ja, mache ich mir überhaupt keine Gedanken, da bin ich ja auch, kann man schon sagen, Fanboy irgendwie durch den Podcast, durch irgendeinen komischen Algorithmus, den ersten Song, den sie ein bisschen größer gemacht haben, entdeckt.
Puls 1000.
Nee, nicht Puls 1000.
Ich lächel dich an.
Ja, genau, ich lächel dich an.
Oh, bam. Genau. Bei mir auch, ja. Da sind wir auf einer Wave. Sehr schön.
Ja. Und ich habe so ein bisschen so eine Hoffnung. Ich bin diese Woche bin ich freitags auf einem Future Bay-Konzert.
Ah.
Und bei Future Bay.
Mittwoch.
Was?
Ich am Mittwoch in Köln.
Okay. Verrat mir nichts, aber ich bin mir sicher, das wird auch entspannt und weibig. Und da gibt's für Berlin gibt's einen nicht gewählten Secret Act Vorband und ich habe so 50-50, glaube ich, dass es halt eben vielleicht Tropical LTD sein könnten, weil sie sowieso in Berlin wohnen und vielleicht was machen. Oder halt eben auch Dizzy. Und damit leite ich jetzt auch quasi, nee, stimmt, also eigentlich wollte ich überleiten in unsere, wir reden noch über ein paar andere Songs, weil Future Bay hat ein Album rausgemacht, da wollen wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Und Dizzy hat auch einige Sachen rausgebracht.
Herrlich.
Aber ich habe jetzt einfach was ganz Essentielles vergessen zum Abschluss der Kategorie, nämlich wir machen ja immer, dass dann auch was für nächste Woche mitgegeben wird. Oh, und Erik reibt sich schon zurecht die Hände, weil ich habe gesagt, hey, wollen wir den Gästen nicht die Ehre erweisen, uns was aufzugeben beziehungsweise Vorschläge zu machen, was dann vielleicht je nachdem nochmal abgestimmt werden kann oder nicht, womit wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen können. Deswegen, ich gebe euch das Wort.
Okay, also ich sag's ehrlich, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Du hast ja dann auch noch geschrieben, also wir könnten euch auch reinreiten. Dann dachte ich aber, ist ja eigentlich ärgerlich. Ist ja eigentlich ärgerlich. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgeblickt, okay, was ist vielleicht das Album, was mich sehr geprägt hat, was jetzt aber nicht von Kendrick Lamar oder so ist. Und dann bin ich aber doch sehr nah ins Umfeld gekommen. Und zwar Blankface von Schoolboy Q.
Geil!
Das ist so underrated. Das ist so krank gut. Aber ich habe es jetzt extra nochmal, weil ich dachte, okay, wenn ich hier Hausaufgaben quasi potenziell aufgebe, klar, es wird noch abgestimmt, so, ich will euch nicht komplett reinreiten. Das ist lang. Das geht 1 Stunde 12 und die Tracks sind im Schnitt 5 bis 6 Minuten lang.
Damn.
Was ich nicht so im Kopf habe. Aber das war einfach noch eine andere Zeit und vielleicht auch die bessere.
Ja.
Damn. Okay. Ja, und ich habe mir, weil ihr so 3 immer hattet, habe ich dann gedacht, ich nehme die beiden übrigen Slots und habe mir auch aus Zufall, hatte ich so ein Überthema für meine beiden Alben, nämlich auch quasi Producer-Rapper-Duos, ich meine jetzt mit Matt Villainy schon ein bisschen, wo ich es übrigens schade fand, dass wir da in der Folge nicht dabei waren, da hätte ich gern ein bisschen Gegenstimmung gemacht.
Oh, das wäre gut.
Also gegen Leos Gegenstimmung, weil ich Riesenfan des Arms bin. Okay. Aber meine Picks wären einmal das großartige Freddie Gibbs und Madlib Album Piñata in 2014, was so leider ein paar Jahre vor unserem Podcast kam, aber das wäre auf jeden Fall safe ein besprechenswertes Ding gewesen. Und jetzt weiß ich nicht, je nachdem, ich kann es noch nicht einordnen, ob das wirklich so ein potenzieller Treats-Moment wäre, aber ich wollte auf jeden Fall noch so ein deutsch-rappiges Album reinpacken, weil wir können nicht einfach drei US-Rap-Alben machen. Und da dachte ich, gehe ich mal auf einen krassen Classic, weil ihr schon um die Beginner rumgetänzelt seid. Und zwar das tolle 1-2-Album Gefährliches Halbwissen.
Mm.
Wäre mein dritter Slot.
Okay. Oh, also wer Torben gesehen hat, der sollte für Blankface abstimmen, aber gut.
Das hat man, glaube ich, mein Favorit gehört. Ist klar. Aber ich lasse die Gemeinschaft auf jeden Fall entscheiden und habe auch Bock, in alles reinzuhören. Aber tatsächlich habe ich heute erst an dieses Album gedacht. Ganz absurd, damn, ey.
Crazy.
Was an 1-2?
Ja, ja.
Das würde mich überraschen. Nicht.
Ja. Also ganz unabhängig davon, wie die Umfrage ausgeht, ich werde auf jeden Fall dieses Album jetzt nochmal hören.
Ja. Sonst sag gern privat deine Meinung, das würde mich interessieren.
Können wir vielleicht
zu jedem einzelnen machen? Track.
Ich mach euch quasi eine Solo-Folge.
Wundfolge für Jan und Erik zum Thema.
Ey, ladet mich ein bei euch in den Podcast und wir machen Classic-Folge oder irgendwie sowas.
Also ist, glaube ich, auch, also wir haben ja so ein Classic-Format, was wir sehr selten bedienen. Aber da ist Blankface auf jeden Fall eine Option. Ja. Dann werden wir aber nochmal Bescheid geben, auf jeden Fall.
Ja. Nice. Also wir machen dann irgendwann diese Woche dann die Abstimmung auf Instagram in der Story. Guckt einfach mal vorbei und dann stimmt ab, für was ihr am meisten Bock habt, worüber wir nächstes Mal sprechen sollen. Okay, ey, danke. Schöne Vorschläge auf jeden Fall.
Richtig
und
cool.
Und dann wollen wir so ein bisschen wir haben auch so ein bisschen unsere Struktur der Folge getauscht, weil wir natürlich erstmal über euch ein bisschen gesprochen haben in eurem Podcast. Aber eigentlich Kategorie kommt ein bisschen später. Und zuerst gehen wir eigentlich mit den Songs rein. Jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen anders gelandet. Ist aber auch okay. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Dizzy und Future Bay haben neue Musik rausgemacht, / Album rausgebracht. Worüber habt ihr Lust, mehr jetzt als erstes zu sprechen? Ich weiß auch nicht, ich habe da keine Favoriten. Schwierig zu sagen, lassen wir einfach über Future Bay sprechen, die Berlin Love Affair vor anderthalb Wochen, jetzt wenn es rauskommt, rausgebracht, quasi schon auch das Debütalbum. Wie hat es euch denn gefallen?
Extrem gut.
Offene Frage.
Ja, aber auch extrem allgemeine Antwort, aber schon extrem gut. Mhm. Also ich finde es bei ihr, und das ist aber auch schon vorher so gewesen, ich finde es mega beeindruckend, wie sie Melodien findet. Mhm. Also so ununterbrochen, so alle 2-3 Zeilen wird einfach die Melodie gewechselt und es ist immer, als wäre es gerade so die Mega-Pop-Hymne. Das finde ich schon sehr stark bei ihr.
Ja.
Da hat sie auch diesen Süchtig-Track drauf, der nochmal so wirklich was Neues bringt, weil halt echt so zurückgelehnte balladige, nachdenkliche Dinge, wo sie dann auch so große Singer-Songwriter-Momente am Ende hat und nochmal richtig was rausholt aus der Stimme. Fand ich auch sehr spannend. Ich glaube, mein Favorite ist Wellen. Jo. Der war vorher als Single schon draußen. Hier, Thema Breakbeat und
yes.
So. da ist es nämlich wieder. Den finde ich aber auch textlich halt ganz geil. Diese ganzen Metaphern, die sie da so einbaut in den Track, das finde ich ganz gut, weil das ist jetzt nicht bei jedem Song bei ihr so. Manchmal ist es wirklich einfach nur so eine Beschreibung von irgendwie so Beziehungskonstellation oder wir sind halt jetzt irgendwie im Club und sehen uns, was auch alles cool ist, aber ich mag das, wenn bei Wellen das dann so ein bisschen größer aufgemacht wird und man irgendwie versucht, das mit so Naturphänomenen seine Liebe zu beschreiben. Da bin ich dann immer dabei. Ja. Aber ich finde das Album wirklich sehr gut und aber es ist auch, finde ich, schon auch so eine Konsequenz aus den EPs oder zumindest aus der letzten EP. Da ist jetzt nicht der große Überraschungsmoment drauf, aber halt schon noch eine Weiterentwicklung, auch gerade was so die Produktion und die großen Momente angeht.
Ja, es ist sehr hochpoliert, Hochglanz-Pop und auch sehr große Momente. Und das finde ich auch sehr stark. Und ich finde, ihr steht dieser Glam-Faktor auch total. Ne? Also es gibt schon Singles, wo sie auch als Feature zu Gast war, die auch sehr gut stehen. Aber ich finde, so fürs Debütalbum ist es eigentlich genau der Vibe, den ich mir so vorgestellt hätte. Also auch so jeder Song hat auch, also es ist wirklich fast jeder Song irgendwie ein anderes Genre oder Subgenre. So, das hat mich wirklich beeindruckt und dass sie halt auch auf allem performen kann. Also wie Jan gesagt hat, so nicht nur die Hooks bleiben im Ohr, sondern auch in den Parts gibt's ständig neue Melodien, ständig neuen Stimmeinsatz. Also sie klingt auch auf manchen Songs total anders, je nachdem, was die Atmo hergibt. Und das ist auch so, haben wir auch mit Tropical in unserer Interviewfolge mit denen, ohne jetzt zu viel Self-Plug hier zu betreiben, auch mit ihnen drüber geredet, dass sie halt, als ich sie live gesehen habe, auch als Voreck von Dizzy, kann man auch gleich geile Brücken machen, nachher, auch gesehen und auch genau da rein, also wurde ich einfach genauso reingespült in dieses, sie macht die Party-Dance Coca-Cabana-Tracks und dann auch so diese großen Pop-Balladen-Momente und da war sie halt, ich glaube, also zweiter Voreact, unreleased Songs hat sie gespielt und sie war noch sehr krank, also als sie war, glaube ich, sogar fiebrig, als sie performt hat und ich habe mit ihr danach geredet und war so, das habe ich null gemerkt, weil es so riesige Momente einfach gab und sie so im Fokus stand und Leute mitgeschwurft haben wie in einem großen Stadion-Pop-Moment bei unreleased Songs und da habe ich gemerkt, okay, das ist eine krasse Energy, die gerade im Raum ist und die hat sie auch ganz platt ausgedrückt halt auch aufs Debütalbum bekommen. Deswegen mir hat das auch sehr gefallen und Wellen ist auch, glaube ich, mein Favorite-Track, ja.
Cool. Ich liebe sie ja am meisten, wenn sie so ein bisschen in die rappigere Richtung auch noch geht. Also, ne, wenn's, also ich habe zum Beispiel den Süchtig auch sehr gefeiert, auch das Balladenmäßige. Aber Monster unterm Bett ist für mich einer der geilsten Opener, der seit langem irgendwie rausgekommen ist, weil ich finde das fast nochmal so geil, ihre Beziehungsängste irgendwie so zusammen und das, was sie ja in so vielen von ihren Love-Songs auch ausmacht, dieses Wankelmütige so ein bisschen. Aber genau das, was du eben gerade meintest, Jan, dieser erste Part, der ist so komplex. Ich finde, der ist so vielschichtig irgendwie, alleine von der Reimstruktur her schon, aber auch wie sie ja dann so ein bisschen mehr wieder Melodie reinbringt, dann doch wieder anders so nochmal abgleitet, die Pre-Hook irgendwie auch geil ist. Also der hat mich komplett schon mal mitgenommen. Und ja, ist einfach ein großartiger Opener so für das Album. Hättet ihr euch noch mehr Features gewünscht?
Das ist eine spannende Frage.
Ist keins drauf.
Es gibt keins. Und das ist schon krass bei ihr, weil sie ist ja eigentlich jemand, der auch viele Connections hat innerhalb der Szene. Aber ich mag das, dass man sich dann für so sein eigenes Projekt, und wenn man sagt, es ist so ein Debütalbum, sich das quasi traut, dann eben kein Feature zu machen, weil das ist halt quasi industriell schon so, dass es Sinn ergeben würde, einfach mal ab und zu ein Feature zu machen. Und dass man das so auskoppelt in Singles, die dann nichts damit zu tun haben, finde ich eigentlich ganz spannenden Move. Und es wirkt dann auch direkt persönlicher, so ein Album. Aber natürlich, also so ein Tropical-Part, da bin ich immer schwach für. Also da hätte ich jetzt auch nicht Nein gesagt, das hätte mich jetzt nicht gestört. Aber so, wie sie es jetzt gemacht hat, dass es gar keins gibt, finde ich dann fast schon konsequent. So eins wäre dann ein bisschen komisch.
Das, was Jan sagt.
Gut, ich gehe mal davon aus, was Tropical angeht, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich Boats, ich weiß nicht, ob er das ganze Album mitproduziert hat oder verantwortlich ist, also der auch ein Drittel von Tropical ist. Wir sind ja da auch gut connected und ich... machen ja auch dann in der Hinsicht auch ein bisschen ähnliche Musik.
Also Slay Queen hat er auf jeden Fall produziert.
Ja, genau.
Das ist auch mein eigentlich Fuff-Track von dem Album, weil es geht mir wie Traum. Ich liebe die rappigeren Sachen so, ne? Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage das gerne auch nochmal. Männer LOL, den sie vor einem Jahr rausgebracht hat oder so. Einfach eine unfassbar geile Energie, die sie das geschafft hat. Auch natürlich ein sehr krasses und spezielles Thema, das man vielleicht auf dem Album jetzt auch nicht verarbeiten muss, weil es dann vielleicht auch den Vibe nochmal aufbrechen würde. Aber sie kann auch schon so richtige Rap-Banger machen. So. Mhm. Und ich würde mir vielleicht auch in einem anderen Thema das schon auch nochmal wünschen. Aber vielleicht nicht auf dem nächsten Song, EP, Album, whatever. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es live funktionieren wird nächste Ende der Woche. Cool. Gut, top. Ey, ich mach dann Monster unterm Bett und Wellen und Süchtig auf die Rap-Stammtisch-Playlist.
Yes.
Und dann.
Genau, ja, die Zeit ist schon ganz gut vorangeschritten. Ja,
lass uns nicht mehr so viel machen.
Damn. Vielleicht noch so ein bisschen Honorable Mentions auch in so eine Richtung gehen, ne, dass wir nochmal sagen, was wir auch noch gut fanden. Du hast gerade schon gesagt, der Übergang zu Dizzy passt jetzt eigentlich ganz gut auch von Future Bay. Auch dieser Mann macht momentan gerade keine gute Laune Musik, ne? Das ist auch alles, er will keine guten Vibes und er will seine Schatten richtig auch nach außen tragen. Ja. Was macht das mit euch, wenn ihr den so hört, diesen alten Nihilisten?
Ey, das ist ja, ich möchte es jetzt wirklich kurz fassen, aber das ist ja genau die Era von ihm, wo ich ihn kennengelernt habe, weil ich auch, also musikalisch kennengelernt habe. Ich habe auch in Erfurt studiert, wo er herkommt. Mhm. Deswegen habe ich ihn zu seiner Finn-EP, hat er eine Release-Show veranstaltet mit dem Line-Up, also er selbst, Fidel Castro und Rin. Mhm. Rin hat als Main Act da nachts, also 2017, so mitten im Anfang des ersten Riesenhypes in Erfurt in so einer kleineren Location gespielt. Und das war halt crazy. Und okay. Und er hat halt das Release seiner EP gefeiert. Das war irgendwie ein geiler Move. Und das war halt diese Finn-EP. Und das ist ja so sein düsteres Producer-alter Ego, sein Schatten, der hinter allem schwebt. Und dass er das jetzt mit all den neuen Erfahrungen und Skills, die auch als Producer und auch auf allen Ebenen als Vocalist, also er hat auch geile Gesangsmomente, das sind alles Erfahrungen jetzt über die Bugtapes und auch das letzte Album, die er dazu gewonnen hat und Skills, die er dazu gewonnen hat, und dass er jetzt damit wieder zurückgeht in diese, ich hole den Finn als alter Ego wieder raus, ich sag auch Dizzy the Kid auf einem Song, da habe ich direkt so ein bisschen Gensies bekommen und war so geil, der Dizzy ist zurück auf seinem grimy Shit. Und das aber halt mit all dem, was auf dem Weg dazu kam. Deswegen erfüllt mich das so ein bisschen auch mit Nostalgie, aber es klingt natürlich auch fresh und nach einem 2023 Dizzy-Song. Gott, ich habe gerade echt fresh gesagt, aber ihr wisst, was ich meine.
Fresher denn je. Ja, ich fand den auch fresh, also beide. Ich fand aber schon, und jetzt, also ich würde allem zustimmen, und ich habe jetzt zwar nicht so krasse Nostalgie-Kicks, weil ich da dann auch wieder mal nicht so tief drin war, aber letzte Album haben wir ja besprochen, und minimaler Kritikpunkt, also gerade bei dem keine guten Vibes, das ist schon nochmal Sexy Depression in ein bisschen true, anders. Ja. Also es wiederholt sich schon leicht und auch so ein paar Flows auch in dem Schattentrack. Aber ich find's nicht schlimm, weil das halt, also mir hat das halt damals sehr, sehr gut gefallen. Dementsprechend ist es okay, weil es nochmal so ein Ticken düsterer ist und auch leicht noch so ein Stücken weirder in der Produktion. Also die bei Schatten dieser
Sound.
Der ist so präsent da, das macht, also es fühlt sich echt strange an, aber ich mag das ganz gerne.
Wie so eine,
also mir hat es schon gut gefallen. Ja,
wie so eine Cartoon-Überleitung fühlt sich das irgendwie an. Wie wenn jetzt so ein Cartoon-Character, so ein Schatten, so ein Cartoon-Schatten ankommt und so den nächsten Part einleitet. Genial.
Der, so, der ploppt so überraschend auf einfach. Man hat es nicht geahnt.
Ja. Und der Bass im Hintergrund dann aber wieder brutal reinkommt. Ja. Und wenn er dann, also ne, aus so Zeilen wie hier, tankt den Benz, als wäre die Erde nicht gefickt. Ja, das sind halt alles so, ich weiß nicht, er wirkt da irgendwie so abgeklärt und so, so abgefuckt auch mit allem. Wo ich fast das Gefühl bekomme, ich würde ihm gerne nochmal sagen, hör nochmal selber wieder Sexy Depression. Wolltest du nicht eigentlich, dass das nicht mehr so dein sexy Ding sein wollte?
Ja,
so,
ja.
Okay, aber kann vielleicht auch nicht anders gerade.
Okay, ey, ich will da gar nichts hinzufügen. Ihr habt schon so viele gute Sachen dazu gesagt. Also ich mag es auch natürlich auch, deswegen.
Dann lass uns bitte ganz kurz noch über Absilon sprechen, weil dieser Baba-Song, und du hast es vorhin schon so schön gesagt, Erik, da, also vielleicht erstmal ganz kurz, Absilon sowieso ja geiler Lyricist, und ich finde, man hat immer schon wieder aus den Songs so ein bisschen rausgehört, dass gerade die Beziehung zu seinem Vater ihm irgendwo wichtig ist, ihm beschäftigt, ne, was für ihn ist. Und dieser Song, den er da jetzt rausgebracht hat, wo er nochmal viel darüber erzählt, wie das Verhalten seines Vaters, der wenig Emotionen zeigt, der irgendwie immer sehr, sehr stark sein will, ihn beeinflusst hat und wie es für ihn dann halt auch schwieriger das Ganze gemacht hat, eigene Themen irgendwie zu bearbeiten. Das fasst er darauf so zusammen auf einem Song, der halt eigentlich auch gar nicht so krass hier in den Rap-Stammtisch rein gehören würde. Ne? Genau, vielleicht erstmal auch so ein bisschen musikalisch, wie hat euch das gefallen, dass er da, was ist das überhaupt, ist das ein Akkordeon, so ein bisschen vom Sound her?
Ich dachte, das wäre ein Klavier, Piano.
Jetzt es wird
ein schönes Instrument.
Es wird irgendein ganz süßer, weicher, softer Synthesizer sein, den sein Bruder, was ich auch jetzt erst erfahren habe, dass der Producer des Tracks auch sein, glaube, kleiner Bruder ist, also was nochmal so mehr, der auch das Video directed hat, wo er sich ja von seinem Vater rasieren lässt, und das ist so nochmal so ein Meta-Family-Ding, was es nochmal viel softer macht. Also ich habe da wirklich I was crying in the home office, als der gedroppt ist. Und habe ihn auch direkt, fand ich auch einen ganz süßen Moment, meinem Bruder geschickt, weil wir auch diese, also ich glaube, diese Thematik wird vielen Menschen mit Vätern nicht fremd sein. Ja. Und da auch so ein bisschen häufiger mit zu tun haben. Und er hat nichts mit Rap zu tun. Also ich mein Bruder hört so rockige bis metalige Mucke. Und er hat dann geantwortet, ohne dass ich das Meme reingebracht hatte, so crying in the DB Regio right now. Und das war halt wirklich so, das ist so ein, einfach so ein ganz sweetes, entwaffnendes Familienbonding, auch irgendwie so über Generationen hinweg, ja, und zeigt auch, wie viele Generationen das braucht, um sowas aufzubrechen. Und von ihm halt auch ganz soft gesungen. Und was ich noch sagen muss, weil du sweetes Instrument gesagt hast, dass im zweiten Part auch noch so Saxophon dazukommt von Ralf Heidel, der auf dem Casper-Album rum saxophoniert und auf anderen Sachen, die mir jetzt entfallen sind und den ich als Voreact von Tristan Brusch gesehen habe, wo er auch in der Band spielt. Also der hat seinen Saxophon in vielen Ecken. Das hat mich auch überrascht. Also ganz, ganz warme Kombi von ganz vielen tollen Sachen. Und ich fand's toll, ihn so soft singen zu hören, weil er sonst auch sehr hart rappt auch oft.
Ja. Ich hab's nicht meinem Bruder geschickt, weil ich keinen habe, aber es ist tatsächlich, ich habe mir gedacht beim Hören des Tracks, das ist so ein Song, wo man dann irgendwie von seiner Mutter oder seinem Vater angeschrieben wird, du, da lief was letztens im Radio, das war so ein Rapper. Kennst du den? Habt ihr den mal besprochen? Das stimmt. Weil da sehe ich wirklich das Potenzial, dass das auch mal ein bisschen, okay, dadurch jetzt schon nicht, weil wir es jetzt sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Hit und das auch völlig zu Recht, weil es einfach so ein gut getexteter persönlicher Track ist, der es ja trotzdem schafft, nicht so anklagend zu sein, was bei dem Thema echt schwierig ist, weil man hört ja jetzt schon sehr oft Songs über das Thema, was ja auch richtig ist, weil es ist nun mal ein für viele Menschen beeinträchtigendes Thema. Aber er hat echt sehr, sehr angenehm hinbekommen, einfach zu erzählen, wie dieses Verhältnis ist und wie er selber, also quasi sich selber auch reflektiert und dadurch auch den Vater. Mhm. Also diese Verbindung mega stark. Also das ist echt ein großes Ding. Und dann halt auch noch Video und das ganze Konzept,
voll,
wie der auch performt, ist gesanglich auch einfach super gut.
Ja, es hat so was Versöhnliches, ne? Das passt so total zu dem, auch was du meinst mit diesem warmen. Und ich glaube, genau das ist auch der Weg, wie du halt solche transgenerationalen Traumata, Geschichten, ne, halt auch irgendwie in deiner Familie bearbeiten kannst, wenn du einen Papa hast, der da vielleicht irgendwo eine Offenheit zu hat. Aber selbst wenn nicht, so, das ist für ihn ja etwas, wo er ganz viele Dinge von sich verarbeitet und wo er einfach Wünsche auch so ein bisschen ja an seinen Papa nur richtet. Ne? Nicht Forderungen, nicht diese Anklagen und so. Und da so eine gemeinsame Ebene halt irgendwie dann aufmacht. Ne? So, ich habe das auch und ich fühle das auch so. Ja. Und tatsächlich habe ich es einfach andersrum gemacht. Ich habe es meinem Papa geschickt. So, und ich habe dem das geschickt und habe ihm auch direkt, weil der mag das immer nicht so gerne, wenn die Sprache so verwaschen ist, wenn die so nuscheln und das nicht so deutlich aussprechen, gleich den Text noch mitgeschickt so. Und dann hat so 1-2 Tage gedauert und dann kam ein richtig süßer Text von dem zurück, was ich so gar nicht, also da hätte ich gar nicht erwartet. Er hat sich wirklich mit diesem Text auseinandergesetzt und so. Und es ist also ganz, ganz schön. Also auf dem Level sogar nochmal richtig Danke an Absilon. Der treibt damit nicht nur seinen eigenen Prozess in seiner Familie voran, sondern kann richtig geile Impulse reingeben, auch für uns alle so. Die wir vielleicht mit unseren Papas irgendwelche Themen haben so.
Ich bin jetzt am Wochenende bei meinen Eltern. Vielleicht mache ich den Move. Ich weiß nicht. Die sind nicht so.
Was war die Bluetooth-Box?
Die sind nicht so, oftmals nicht so offen für meine Musiktipps. Aber das ist halt wirklich, ich überlege echt, ob ich es mache, einfach so auch ein bisschen als Gesprächsopener, der auch manchmal ja wichtig ist. Und das ist, wie du sagst, es ist auch ein geiler, so funktioniert der auch perfekt. Nicht nur jetzt für ein wunderschönes Musikempfinden.
Ja. Ach man, schön.
Leute.
Jungs, ich finde es richtig sweet, dass der gerade so rausgekommen ist und dass das vom Timing her gepasst hat, dass wir das hier so besprechen konnten, weil ihr habt das auch nochmal mit so schönen Worten irgendwie gefasst. Voll gut, ey. Ja.
Zum Glück war ich krank letzte Woche.
Sonst hätten wir den nicht mit drin gehabt.
Ja, das stimmt. Und wir hätten dich nicht drin gehabt. Wie hast du deine die Songs genannt, die mit einem Beatbruch daherkommen?
Breakbeat.
Breakbeat-Songs, weil da haben wir mit OG Kimo ja auch einen großen, großen Verfechter. Zumindest früher und jetzt wieder auch auf der Playlist. Ihr habt sogar drauf gemacht, ne?
Nee, aber Leo, ich glaube, du verwechselst gerade noch
Was?
Vielleicht müsst ihr nochmal erklären, okay, ganz genau, was ein Breakbeat ist, weil du sprichst gerade eher von einem Beat-Switch, ne? Dass nochmal ein ganz anderer Beat reinkommt.
Ja, das stimmt.
Kein Musikwissenschaftler.
Ja, also, ja, ich kann es jetzt auch nicht super geil.
muss ja auch gar
super
nicht.
Super geil erklären, aber halt so was so Drum and Bass und Jungle-Rhythmen sind. Also wenn sich so ein wenn der Beat halt nicht so durchspielt, sondern so mittendrin so gebrochen wird. Also wie auf Nachtschattengewächse von Tour so ein bisschen.
Ja, oder auf Wellen,
von Future Bay. Aber ja, das kriegt der Torben zurechtgeschnitten. Ja, haben wir eine geile
Überleitung. Ja, ich kann da natürlich auch einfach drinstehen, dass ich mal wieder nichts weiß. Das ist alles okay.
Ja, ist doch gut, wenn man es anspricht und dann klärt. Dann vielleicht sitzt ja auch jemand dann vor seinem Handy und denkt, ah ja, stimmt, das ist es. Ja.
Jetzt habe ich
und dann Tasche Kino.
Jetzt habe ich aber natürlich meine laienhafte Erklärung. Und damit mache ich mich jetzt auch angreifbar. Oder samplebar. Nee, die war... Also das ist ein Freebie. Nehmt gerne meine Vocals hier raus.
Wenn wir von Upsilon und seinem Song was gelernt haben, dann auch mal Schwäche zeigen.
So.
Oder?
So nämlich.
Aber hat Kimo und Hams Holy Schwäche gezeigt auf dem Track?
Nein. Ey. Überleitungsking.
Nein.
Also, ich fand den krass, um das mal auch wieder zu sagen. Es gibt so eine kleine Soulie-Vorgeschichte, die habe ich auch schon in der Live-Folge auch erzählt. Ich fand den am Anfang gar nicht so gut. Also jetzt bei dem letzten Album war ich so, boah, Erik, ey, ganz ehrlich, kannst jetzt nicht jeden neuen Deutschrap von mir dann irgendwie präsentieren, der auch mal eine Melodie singt. Und ja, dann ist mir aber eingefallen, oh, ich bin ein Trottel, das ist richtig gut. Und das ist mittlerweile mein meistgehörtes Album des Jahres nach The Country New Road, aber David ist nicht da, deswegen kann ich das nicht ansprechen. und ja, dann kam jetzt halt diese Kimo-Soulie-Mischung raus und ich war so, okay, was passiert denn da? Dann kommt ja Soulie so kurz rein mit diesen Fufis, Hunis, Tauris, wo ich dann direkt an Morten denken musste, falls ihr das noch wisst. Fufi, Hunis, mal den. Ja, genau. Ja. Das hat direkt da Callback. Das war auch das erste Mal, dass ich OG Kimo gehört habe. Mhm. Aber das führt jetzt zu weit. Und dann, ja, war ich aber ein bisschen so, okay, wo will er denn jetzt hin mit dem Track? Und dann rappt ja Kimo nochmal. Und am Anfang gab es ja auch schon so ein sehr wildes Funkvater-Frank-Sample, wo man sich auch so fragt, okay, was passiert denn hier? Aber das mag ich ja, wenn man so eine Anspannung direkt hat, weil man nicht genau checkt, was hier passiert. Und ja, dann kommt halt Soulie rein mit diesem Megapart und Süd-Süd-Italiener.
Ja, Mann.
Also, ja, also ich wirklich finde es ganz, ganz stark. Und diese Mischung ist auch echt sehr, sehr geil und die Funkvater-Frank-Produktion ist auch on top. Also dieses Wummern da die ganze Zeit.
Und es funktioniert auch sehr gut mit der runtergepitchten Stimme. Das ist ja so Stimmpitch-Sachen auf Album- und Songlänge funktionieren ja nicht immer. Und da das Soulie, das ist ja auch nicht so mega tief, aber es ist so halbtief irgendwie und das knöcheltief. Und das passt einfach, ich finde, das kommt sehr gut und auch so diese lebe Reichenhass aus und werd reich dabei. Ja, was auch so, die Line ist auch so ein bisschen Kimo-mäßig betont. Also es ist so ein bisschen, er hat sich auch so ein bisschen dem Style angepasst. Finde ich sehr guten Part und mich freut's auch. Ich weiß nicht, woher jetzt so der Streaming-mäßige Erfolg kommt oder dass die Single halt irgendwie gut läuft. Freut mich sehr, weil das eigentlich voll diese verspulte Lo-Fi-Nummer ist. Also die Vocals sind ja nicht mal sonderlich präsent, sondern Kimo versinkt total in dem Beat und trotzdem scheint das irgendwie eine gute Single zu sein. Vielleicht auch wegen der Kombi von den beiden und so ein bisschen Soulie-Hype, ich weiß nicht, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen und freut mich, dass die vielen auch gut gefällt.
Ja, voll. Würde mich auch total nochmal interessieren, was das für ein Sample ist. Ich habe am Anfang so kurz gedacht, ey, das könnte aus so einem Spaghetti-Western oder irgendwie sowas sein, aber dann war ich so, warte mal, nee, es gibt auch, glaube ich, ganz, ganz viele Einflüsse bei Frankie, die so alte japanische Filme und irgendwie so ein alter Anime oder sowas auch sein könnten. Das ist am Anfang das Sample und dann aber auch der ganze Soulie-Part ist auch nochmal das Sample, oder? Nur nochmal ein bisschen tiefer runtergepitcht, dass es zu seiner Stimme passt, glaube ich so, oder?
Könnte sein.
Ich denke schon.
Auf jeden Fall schade, dass er nicht im Video dazu mit dabei ist.
Ja.
Das hätte ich
total. Da war ich ein bisschen sauer, muss ich sagen. Ich habe mir das angeguckt, dachte, okay, Setting ist irgendwie ganz funny, sieht schön aus, die ganze Ästhetik des Videos ist auch richtig gut. Und dann habe ich so auf den Balken geguckt, dachte, Moment, ist gleich schon vorbei. Ja. Wo ist denn der Soul? Da fehlt doch noch was. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Und wenn ich vielleicht noch einen Kritikpunkt äußern darf, und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu kleinlich bin, aber wir haben hier wieder eine Kimo-Line mit sexueller Handlung, die da so ein bisschen unangenehm ist. Irgendwas poppt raus aus dem Körper der Frau, was der Knöchel, was, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, Moment. Naja, doch der Wirbel poppt raus, weil er sie in den Birkenstocks, ja, was auch immer. Und irgendwie ist das so ein bisschen, also spätestens, ich weiß nicht, ob ich vielleicht bin ich einfach ultra verklemmt, ne? Aber spätestens nach diesem Song, wo er quasi geleakt hat, dass er ein Kind hat, also ab da ist für mich der Punkt, wo solche Lines vielleicht nicht zwangsmäßig noch da drin sein müssen, weil das schon so ein Papa-Song war einfach. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem Vater-Sohn-Ding, aber oder Tochter weiß ich jetzt nicht genau, aber das fand ich schon irgendwie wieder so ein bisschen drüber, weil gerade auch in diesem Flow das nicht so wahnsinnig relevant ist, was er sagt. Also der hätte wirklich alles sagen können und dann so eine Line, auch Birkenstock, auch, naja, gut.
Ne, finde ich gut, dass du das anmerkst und sagst. Das ist immer so ein bisschen das OG-Kimo-Thema, dass man da immer so ein bisschen hin und her navigiert und mit dem einen oder anderen Wort, das auch verwendet wird und so. Das fand ich übrigens dann auch nice, wie Soli in den Part reinkommt mit dem Ich bin ein Süd-Süd-Italiener, was ja eigentlich eine direkte Referenz auch an Kimo mit Ich bin ein Ganglord, 125 Kilo oder so N-Wort. Fand ich da auf jeden Fall auch mehr nice und merkt man auch, dass Soli, glaube ich, OG Kimo auch selbst ganz gerne hört.
Ja. Sympathisch irgendwie. Glaube ich auch, ja.
Wenn das so gemacht wird auf einem gemeinsamen Song. Okay. Ey, ich habe, Torben hat schon zwei, drei Mal gesagt, wir haben, glaube ich, eine relativ lange Folge, deswegen, wir haben noch spannende Sachen drauf, aber wenn jetzt nichts mehr ist, was ihr auch nochmal so raushauen wollt und nochmal unbedingt empfehlen wollt, würde ich jetzt langsam zu gehen, die Folge abzuschließen. Wärst du damit einverstanden, vor allem Torben? Ist okay. Gut, ey, das war wunderschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eure Perspektiven zu den Rap-Songs, die wir jetzt gerade besprochen haben, zu Tour und natürlich auch zu Hintergrund von einem meiner absoluten Lieblingspodcasts, dem Favorite Worstcast, zu hören. Deswegen danke, dass ihr da war. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass es geklappt hat. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören euch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Ich fand es sehr nett. Und gerne jederzeit wieder. Hit us up, sage ich einfach mal.
Oh yeah. Ja. Auch von mir nochmal danke. Ich bin ja auch regelmäßiger Hörer eures Podcasts und war dementsprechend auch sehr vorfreudig und wusste schon ungefähr, was mich erwartet. Und danke, dass ihr mir quasi das erste relevante Touralbum gezeigt habt durch euer Format, was ja für mich dann jetzt schon wieder so ein Punkt ist, wo ich was nachgeholt habe in der Deutschrap-Historie, die nicht so schlecht war und an ein paar Ecken wirklich große Alben hervorgebracht hat. Unter anderem halt das. Also danke dafür und hat Spaß gemacht.
Top, das freut mich. Wieder Bildungsarbeit geleistet. Großartig. Dann freue ich mich drauf, dass wir beim nächsten Mal Blankface ja besprechen. Ne? Ihr habt alle zugehört. Sehr gut. Und wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Haltet die Ohren steif im grauen November und wir sehen uns, hören uns, sprechen uns.
Wir freuen uns.
Was wird?